So, hallo und herzlich willkommen bei Gruppe Pixel. Heute geht es um ein Spiel, das die Toten auferstehen lässt, zumindest auf dem Bildschirm. Es geht um Skelette, Seelen und schlechte Witze mit leichtem mexikanischem Akzent. Also alles, was unser kleines Retro-Gamer-Herz begehrt. Macht euch bereit für ein kleines oder feines Abenteuer, das auch die Lebendigsten unter euch umhauen wird. Wir haben es gespielt, im Dezember 2022 haben wir angefangen und jetzt, aktuell im Februar 2023, haben wir es nach 7 Teilen durchgespielt und haben dafür knapp 15 Stunden gebraucht. Ja, nebenbei haben wir noch so ein paar kleine Themen besprochen, wie das bei uns immer so ist, aber insgesamt hatten wir auch ziemlich viel Spaß, oder Wolfgang?
Absolut und auch herzlich willkommen von mir. Ja, das Spiel hat richtig viel Spaß gemacht, aber mehr dazu erzähle ich später in unserem Fazit, also ungefähr in 2 Stunden, denke ich mal.
Genau, jetzt haben wir es noch gar nicht erwähnt, aber die meisten werden es schon am Titel erkannt haben, weil der steht ja immer wenn man den Podcast runterlädt. Es geht um Grim Fandango. Und damit wir so einen kleinen bildlichen Einstieg haben, haben wir uns hier mal die Cover runtergeladen und wollen mal erzählen, was wir hier auf den Covern so entdecken können.
Ja, ich mache einfach mal den Anfang, Christian. Ich habe mal von der deutschen Ausgabe vom Original Grim Fandango das Cover von der deutschen Packung vor mir und darauf ist eine ganze Menge. Also es steht der große Schriftzug da, Grim Fandango, der ist so ein bisschen in Gelb gehalten. Drüber ist so ein lilafarbener Banner, da steht LucasArts Entertainment Company präsentiert. Und dann ist auf dem Cover auch ein bisschen Text. Zum einen steht dran, 4 Jahre voller Verbrechen und Korruption in einer Erzählung von epischen Ausmaßen. Ausrufezeichen. Und unten an der Packung steht noch, ein außergewöhnliches 3D-Adventure von Tim Schäfer, dem Macher von Vollgas und Day of the Tentacle. Und ansonsten ist da noch ein kleines LucasArts-Logo. Es steht noch drauf, komplett deutsch. Und dann sind da noch ein paar Figuren drauf. Wir wissen jetzt noch nicht, wer die Figuren sind. Also wir wissen es natürlich schon, Christian. Wir haben ja auch schon, du hast es gerade gesagt, 15 Stunden Zeit investiert. Und ich glaube, wir kennen die ganzen Figuren sehr, sehr gut. Aber wenn man das Spiel jetzt gekauft hat oder mal die Packung in der Hand hielt, irgendwo im Laden, dann sah man da erstmal 1, 2, 3, 4, 5, ja, Personen, weiß ich gar nicht. Sind das Skelette? Eigentlich so schemenhafte Skelette, oder?
Ja, so richtige Skelette sind es nicht, sondern es sieht eher aus wie so Kunstfiguren. Also weiße Köpfe, schwarze Augen, schwarze Nase, so umrandete Zähne. Ich würde sagen, es sieht so ein bisschen nach Tod aus, ja. Aber nicht so richtig nach Skelett, weil dafür ist es zu fein gezeichnet und zu wenig gruselig, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, wenn man sich's genau anschaut, man sieht vorne ganz präsent eine Figur, also so, die hat einen weißen Anzug an oder zumindest man sieht einen Oberkörper, da ist so ein weißes Jackett, eine schwarze Fliege und da sieht man auch eine Hand, die jetzt aus dem Ärmel vom Jackett rauskommt und das sieht schon so ein bisschen aus wie eine knochige Hand, aber ich würde sagen, ja, so künstlerisch interpretiert und vielleicht greifen wir schon mal ein kleines Stückchen vor. Das ganze Spiel, das ist optisch an den Tag der Toten angelehnt, also diesen mexikanischen Feiertag. Da hast du ja ein bisschen was vorbereitet, Christian, da wirst du noch ein bisschen was erzählen. Und falls ihr da schon mal was im Fernsehen oder im Internet irgendwo gesehen habt zum Tag der Toten, da wird immer gefeiert in Mexiko, dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung, was ihr hier sehen könnt.
Genau, du hast diesen Satz eben erwähnt, der unten steht, ein außergewöhnliches 3D-Adventure von Tim Schäfer, dem Macher von Vollgas und Day of the Tentacle. Und das habe ich gelesen und dachte mir, hey, warum habe ich das Spiel damals eigentlich nicht gespielt? Das ist eins der wenigen LucasArts-Games, die ich nicht gespielt habe. Und wie ich schon oft erzählt habe, Day of the Tentacle, mein All-Time-Favorite. Und Vollgas hat mir im Vergleich zu heute auch damals richtig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mal nachgefragt bei meinen Eltern, warum ich das Spiel nicht gespielt habe. Und dann sagten sie einfach damals, es lag daran, es war erst ab 12, als es rauskam. Und ja, zu dem Zeitpunkt, als es auf den Markt kam, war ich noch keine 12. Und deswegen haben sie es mir einfach nicht gekauft. Die anderen Spiele waren so ein bisschen, also bei Vollgas kann man sich jetzt auch streiten, dass es auch eventuell brutale Szenen hat. Aber wahrscheinlich hat es nicht so sehr an Tod erinnert und wie man hier auf dem Cover sieht, da hat jemand eine Sense in der Hand und wirkt halt einfach ein bisschen gefährlicher oder ein bisschen, vom Thema
Erwachsene.
Anstrengender für Kinder, würde ich sagen. Und deswegen ist mir damals wohl verwehrt geblieben. Aber umso schöner, dass es dann ein neues Erlebnis für mich heute war und nicht nur einfach eine Wiederholung.
Also bevor wir auf die Rückseite der Packung gehen, Christian, Respekt an deine Eltern, dass sie sich nach so vielen Jahren noch an das Spiel Grim Fandango erinnern, das der kleine Christian damals haben wollte und nicht bekommen hat, weil er zu jung war.
Ja, das Spiel haben sie sich garantiert nicht erinnert, aber zumindest wussten sie noch, worauf sie damals geachtet haben, bei meinen Geschenken.
Okay.
Und anscheinend war ich auch noch nicht in der Lage, es mir selbst zu kaufen.
Okay, wenn ich jetzt mal virtuell umblätter und die Rückseite der Packung anschaue, dann haben wir ein großes Bild, das mutmaßlich aus dem Spiel ist. Das ist eine Szene, ich würde sagen, das ist eine Bar. Man sieht eine Bar, da gibt es eine Treppe. Man sieht drei Figuren. Eine ein bisschen wohlbeleibte Figur mit irgendwas in der Hand, wahrscheinlich eine Pistole, oberhalb der Treppe. Unterhalb der Treppe stehen zwei Figuren. Die eine ist eine Frau, mutet zumindest so an. Die andere Figur ist ein Mann. Und der Mann, der hält die Frau da, mutmaßlich gegen ihren Willen. Also es ist irgend so eine Krimiszene und man sieht bei der Frau in der Hand auch noch was, was aussieht wie eine Pistole. Und auf mich wirkt das auch von den Klamotten, die die haben und auch von dem Style der Bar und dieser ganzen Umgebung, erinnert mich so ein bisschen an so alte Krimis aus den, weiß nicht, 60er, 70er Jahren. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die für Grim Fandango so ganz typisch ist, dass das Spiel halt einen sehr eigenwilligen Look hat, der arg angelehnt ist an diese alten Filme, diese alten Krimis und eben halt auch diese Tag der Toten-Geschichte.
Genau, der Look, den hast du schon gut beschrieben, hatte ich auch so ja 60er Jahre im Kopf. Teilweise gibt es noch Hotels heute, die immer noch so aussehen. Ist dann aber ein bisschen gruselig, wenn die Teppiche noch genauso aussehen wie hier im Spiel. Mit so Mustern?
Ja, also ich war vor Corona, war ich viel auf Geschäftsreise und da war ich viel in Hotels und da gab es zum einen so moderne Business-Hotels und die waren immer okay. Aber wenn man mal irgendwo hinreisen musste zu einem Kunden, der jetzt fernab von großen und populären Städten war, dann ist man auch mal in so einem gut gereiften Hotel untergekommen. Und da gab es genau diese Teppiche, die seit 50, 60 Jahren nicht neu gemacht wurden. Und das waren die Hotels, wo man dann auch Schuhe angezogen hat, um vom Bett ins Bad zu kommen.
Genau. Genau, den Text, der oben steht, den behalten wir uns noch ein bisschen vor, wenn wir um die Story über die Story sprechen, dann greifen wir nochmal drauf zurück. Aber ansonsten stehen noch so ein paar kleine Sätze über dem Cover drüber. Da sind so ein paar interessante Fakten dabei. Unter anderem zum Beispiel, vor ihren Augen entwickelt sich in mehr als 7000 Dialogzeilen eine fesselnde Geschichte. Das finde ich eine ganz coole Zahl, 7000 Dialogzeilen. Was haben wir da hier noch? Lösen sie eine Vielzahl von faszinierenden Rätseln. Erleben sie ein außergewöhnlich detailliertes 3D-Schauspiel, geprägt von Art Deco und aztekischen Einflüssen.
Ja, und was mich jetzt als Adventure-Spieler halt auch total ansprechen würde, das wären die zwei ersten Fakten, die hier stehen, und zwar folgen sie Manny auf seiner vierjährigen Reise zu über 100 exotischen Schauplätzen, also 100 Schauplätze, da denkt man vielleicht...
Das ist genau dein Ding, wenn du die steuerst, dass du dich wieder zurechtfindest.
Ja, das ist, da hätte ich direkt diesen Simon the Sorcerer-Vibe, so wow, viele Schauplätze, Karte zeichnen, das ist wirklich Oldschool-Gaming.
Ich weiß, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen, als wir gestartet haben, hast du gesagt, sag mal, meinst du, es lohnt sich, hier eine Karte zu zeichnen und mal aufzuschreiben, wo wir sind, wo wir hin müssen? Da habe ich gesagt, ach nee, komm, das wird bei dem Spiel nicht so schlimm sein. Im Nachhinein denke ich, wir hätten was an manchen Stellen getan, hätte uns das bestimmt 1-2 Stunden gespart.
Ja, eventuell. Naja, und last but not least finde ich es noch schön, was hier steht. Ein Netz von Intrigen, in das 50 verschiedene Charaktere verstrickt sind, wartet auf ihre Aufklärung. Also für mich heißt das, dieses Spiel ist umfangreich. Wir haben 100 exotische Schauplätze, wir haben 50 verschiedene Charaktere und wir haben auch noch über 7000 Dialogzeilen. Und das hört sich für mich nach einem Spiel an, das sehr umfangreich ist.
Genau, und was wir nicht außen vor lassen wollen, hier steht noch, die ausgereifte Benutzeroberfläche versetzt sie sofort in Manys Welt. Das, also über die Benutzeroberfläche will ich jetzt noch nicht sprechen, aber gut, man darf auf so einem Cover auch mal lügen. Untermalt von stimmungsvoller Jazz- und Bebop-Musik der Swing-Ära. Da muss ich sagen, die Musik, die hat auf jeden Fall viele positive Seiten.
Also die Musik ist mega. Man kann sich den Soundtrack auch bei den üblichen Streaming-Anbietern auch anhören. Ich habe mir den Soundtrack auch sehr oft angehört und ich habe den immer noch so in meiner Heavy Rotation drin. Aber bevor wir jetzt weitermachen, Christian, die Sache mit der Benutzeroberfläche. Wir werden noch ein bisschen drauf eingehen, wie diese Benutzeroberfläche denn so aussieht und was die Besonderheiten daran sind. Aber eine Sache vielleicht, es steht hier, versetzt sie sofort in Manny's Welt. Und Manny's Welt ist die Totenwelt. Also wir haben ja schon Skelette hier auf dem Cover drauf und das ist, glaube ich, auch kein so super großes Geheimnis, dass es hier irgendwie um den Tod geht. Und vielleicht ist das dann doch wahr, weil ich weiß nicht, wie jetzt so eine Benutzeroberfläche im Reich der Toten aussehen würde.
Das stimmt, die ist an manchen Stellen ganz schön tot, das stimmt auch, ja.
Vielleicht hat man da einfach ganz andere Anforderungen in der Welt der Toten, also verglichen jetzt mit der Welt der Lebenden. Und ja, dann wird ein Schuh draus und dann passt es am Ende vielleicht ja doch viel besser, als wir zwei Lästermäuler ursprünglich gedacht hatten.
Genau, und dazu kommt ja auch noch, wir haben ja selbst die Remastered-Version gespielt und bei der wurde ja gesagt, dass die, ich sag mal, Benutzeroberfläche und Steuerung generell schon optimiert wurde. Und ja, uns wurde von verschiedenen Quellen auch gesagt, dass die Originalversion des Spiels in der Steuerung noch ein klein wenig schwieriger oder anstrengender gewesen sein soll. Und also teilweise kann ich es aber auch verstehen, weil ich mal gelesen habe, auf wie vielen verschiedenen Plattformen das Spiel rausgekommen ist. Und ich glaube, das ist immer eine große Herausforderung, wenn man verschiedene Arten der Steuerung unterstützen möchte.
Ja, ich glaube, und dazu komme ich jetzt gleich mal im nächsten Teil von dem kleinen Podcast hier, ich glaube, da gab es auch noch ganz andere Gründe, die dazu geführt haben, dass die Steuerung ursprünglich von Grim Fandango zumindest speziell war.
Ja gut, dann wollen wir doch direkt mal in den nächsten Teil gehen. Wie wir in der Schule damals immer gesagt haben, in den Geschi-Teil.
In den Geschi-Teil?
Ah, kennst du okay. Das Schulfach Geschi?
Nee, ich kenne das nicht. Ich komme ja aus Baden-Württemberg. Ich war ja nicht in Hessen in der Schule.
Ach je.
Bei uns hieß es Geschichte einfach.
Na gut, dann mach mal den ganz regulären Geschichtsteil und über das Hessische sprechen wir dann nochmal ein anderes Mal.
Das machen wir. Das ist die Sonderausgabe dann zum Hessisch für Anfänger-Podcast mit Christian. Der kommt dann irgendwann mal demnächst, sobald wir uns am Pile of Shame an irgendwelchen Podcast-Themen abgearbeitet haben.
Oh, das wird noch dauern.
Ein bisschen. Naja, ich habe mir mal die Geschichte des Spiels angeschaut. Und zwar ist nicht die Story, da kommen wir später noch kurz dazu, sondern ich habe mir mal die Entstehungsgeschichte angeschaut. Und wie so oft ist die Entstehungsgeschichte von Grim Fandango auch ziemlich spannend. Die Idee zu Grim Fandango, die stammt von Tim Schafer. Tim Schafer kennt ihr wahrscheinlich als die Person, die Day of the Tentacle gemacht hat, die Vollgas gemacht hat. Tim Schafer, der hat auch bei anderen LucasArts Adventures mitgemacht, wie zum Beispiel bei Monkey Island. Und Tim Schafer, der hat damals zwei Konzepte für ein Adventure entwickelt gehabt. Und das eine Konzept, da ging es um den mexikanischen Tag der Toten, also wurde dadurch inspiriert. Und das andere Konzept, das Tim Schafer damals entwickelt hatte, da ging es um so eine Biker-Gang. Und Tim Schafer hat beide Konzepte bei LucasArts vorgelegt und LucasArts musste entscheiden, was jetzt produziert werden soll. Und LucasArts entscheidet sich zunächst für diese Biker-Gang. Daraufhin wird Full Throttle entwickelt und Full Throttle wird ein großer Erfolg. Das ist bis heute, soweit ich weiß, auch das erfolgreichste LucasArts-Adventure, das je entwickelt wurde. Und dieser große Erfolg, der erlaubt es dann Tim Schafer, ein weiteres Spiel zu machen. Und glücklicherweise hatte Tim Schafer ja ursprünglich zwei Konzepte entwickelt. Und da denkt er sich, naja, cool, ich habe ja jetzt noch das Konzept für dieses andere Spiel, das durch den Tag der Toten inspiriert ist. Und LucasArts gibt mir freie Hand, weil Vollgas so ein großer Erfolg war. Also gibt's eigentlich gar keine Notwendigkeit, irgendwie zu überlegen und mir was Neues auszudenken. Ich mache das jetzt einfach. Und die Entwicklung, die startet direkt nach Fertigstellung von Full Throttle und das ist ungefähr im Juni 1995. Man schaut natürlich auch, wie Full Throttle insgesamt ankommt. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr großer kommerzieller Erfolg, aber es gibt auch Kritik. Und eine Kritik an Full Throttle ist, dass das Spiel zu kurz war. Also die reine Spielzeit, die ist verglichen mit anderen LucasArts Adventures, wie jetzt beispielsweise Monkey Island, Indiana Jones 4 etc., ist die relativ kurz. Und Schafer sagt sich, okay, ist ein berechtigter Einwand. Grim Fandango möchte ich länger machen. Und Tim Schafers persönliche Messlatte ist jetzt, er möchte in dem neuen Spiel doppelt so viele Rätsel drin haben, wie er in Full Throttle drin hatte. Und naja, man beginnt mit der Konzeption und zu dem Zeitpunkt überlegt man sich auch, was man da technisch machen möchte. Und jetzt so Mitte der 90er, das war die Zeit, als plötzlich 3D aufkam. Als 3D im Massenmarkt ankam und als die ersten erfolgreichen 3D-Spiele auch auf den Markt kamen. Das waren solche Spiele wie Tomb Raider 1. Hast du das damals gespielt, Christian?
Ja, Tomb Raider habe ich gespielt auf dem PC damals.
Ja.
Da war ich ganz stolz, dass meine Grafikkarte das mitgemacht hat.
Das ist ein sehr guter Punkt, Christian. Was hattest du damals für eine 3D-Grafikkarte?
Oh, ganz genau weiß ich nicht mehr. Da hatte ich letztens nachgeguckt, aber ich glaube, es war eine Voodoo-Grafikkarte.
Ja, richtig. Ich bin sogar sehr sicher, dass es eine Voodoo-Grafikkarte war, denn Tomb Raider kam Mitte der 90er raus und 3DFX, also die Firma, die die Voodoo-Karten dann auf den Markt brachte, die hat die ersten Voodoo-Karten 1996 auf den Markt gebracht. Und wenn ich mich noch richtig dran erinnern kann, waren auch die ersten Voodoo-Karten die ersten 3D-Grafikkarten für den Massenmarkt. Was es sonst noch in Games gab, war Quake. Das war damals ein sehr populäres Spiel. Natürlich gab es Doom schon ein bisschen früher und Wolfenstein und so, das gab es ein bisschen früher. Aber Quake war halt auch ein richtig gutes und richtig erfolgreiches 3D-Spiel und das sah halt auch echt schon richtig gut aus.
Genau, und das waren diese ganzen PC-Spiele, die rauskamen zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau.
Ich glaube, parallel Mitte der 90er hat dann doch noch Nintendo den Schritt in die erste 3D-Welt gewagt mit der Nintendo 64, oder?
Ja, und vor allem mit Mario 64, was auch ein riesengroßer Erfolg war.
Ja, das hat ja irgendwie zu dem Zeitpunkt zusammengehört. Also die Nintendo 64 kam raus und Mario 64 war das Spiel, was irgendwie zwangsläufig mit dabei gespielt werden musste.
Ja.
Und da erinnere ich mich auch noch dran, das war ein richtig großer Schritt.
Ja, also wie gesagt, es gab schon davor 3D-Spiele. Also auf dem PC, wie gesagt, sowas wie Doom. Auf dem Super Nintendo gab es Starwing. Und die waren aber noch nicht so richtig geil. Und jetzt solche Spiele wie Tomb Raider, Quake, Mario 64, das war wirklich so eine neue Generation. Und auf dem PC hattest du jetzt zuerst diese 3D-Grafikkarten. Vorher hattest du das noch nicht. Und mit den 3D-Grafikkarten war auf einmal richtig viel möglich. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass so Mitte der 90er so ein 3D-Hype begonnen hat auf dem PC. Und ja, die klassischen Adventures, die waren halt so eine letzte Nische mit 2D-Grafik. Es gab zwar in Full Throttle schon in Anführungszeichen ein bisschen 3D-Grafik, also da wurde schon mit so 3D-Renderings gearbeitet, aber es war trotzdem noch ein, ja, weiß nicht, 2,1D-Spiel vielleicht, also es war so ein klassisches Point-and-Click-Adventure.
Ja, ich würde auch sagen, so von der Erinnerung her hätte ich es auch eher in 2D eingestuft und habe da noch, also ich habe aktiv keine 3D-Elemente gesehen, wo ich sage, wow.
Ja, also wie gesagt, es gibt, wenn man sich genau anschaut, es gibt ein paar so gerenderte Sachen und so, aber du hast jetzt da nicht die Möglichkeit, in der dritten Dimension irgendwie zu interagieren. Deswegen, die klassischen Adventures waren halt so eine letzte Nische mit so klassischer 2D-Grafik. Und ja, man ist halt skeptisch. Soll man jetzt auf 3D aufspringen oder soll man trotzdem weiter bei 2D bleiben? Und vor allem ist der Tim Schafer sehr, sehr skeptisch bei einer Idee für ein reines 3D-Adventure. Denn reines 3D, das sieht noch nicht so richtig gut aus. Und ich habe so einen Quote von Tim Schafer, der sagte, "But I thought 3D looked so bad back then." Also er dachte, 3D, das sieht halt einfach schlecht aus. Und das ändert sich, als er ein ganz besonderes Spiel in die Finger bekommt. Und zwar Bioforge. Kennst du Bioforge?
Ich habe es früher mal gespielt. Ich hatte es selbst nicht, aber ein Freund von mir. Und ja, bei dem durfte ich ab und zu mal zuschauen oder auch mal ein bisschen zocken.
Ging mir genauso. Hat ein Kumpel von mir gehabt, der Ricky. Ich habe den schon ein paar Mal erwähnt hier im Podcast. Der hatte Bioforge und bei dem habe ich das auch öfter mal gespielt. Action-Adventure. Ein 3D-Spiel, und zwar sieht es folgendermaßen aus. Man hat vorgerenderte Hintergründe und hat eine dreidimensionale Figur, also so eine Polygonalfigur, und die kann man auch dreidimensional dann da bewegen und steuern. Und du hast in jeder Welt, beziehungsweise in jedem Screen eher, hast du halt eine andere Perspektive. Also das wirkt ziemlich filmisch und es wirkt auch ziemlich cool, weil diese Figuren, die sind halt texturiert, die wirken interessanter als beispielsweise beispielsweise jetzt in Tomb Raider die Figuren. Tomb Raider, das waren halt Polygone und die waren zwar faszinierend, weil es neu war, aber eigentlich war das schon Grütze eigentlich.
Ja, Tomb Raider war halt faszinierend, weil es Lara Croft war.
Ja, wahrscheinlich, weil es Lara Croft war und weil man so eine Polygonalfigur spielen konnte, die so riesen Brüste hatte. Also, da muss man ehrlich sein, wir waren damals pubertierende Teenager und da war das natürlich faszinierend.
Das hätte ich jetzt so nie gesagt, aber natürlich hast du recht.
Ja, bei Bioforge war es jetzt so, diese Figur war texturiert. Das Spiel selbst, das war bockschwer. Also ich kann mich erinnern, dass wir das durchgespielt haben. Ich kann mich aber auch erinnern, dass wir extrem viel Zeit reingesteckt haben. Und ich kann mich auch noch an so einen richtig großen Frustfaktor erinnern, weil du warst halt so, die Figur, die du gesteuert hast, das war wie so ein Cyborg ohne Erinnerung. Man hat auf so einem fremden Mond in so einem Forschungslabor ist man wie aufgewacht und hat sich da so durchgekämpft und es gab in dem Spiel auch noch ein offenes Ende, aber es gab nie eine Fortsetzung.
Naja. Aber ich habe aus der Erinnerung her, haben alle Spiele damals unglaublich viel Zeit gefressen, weil
ja.
Klar, man hatte keine Tipps, keine Komplettlösung, kein Internet und gefühlt habe ich mich mit solchen Spielen immer Tage und Wochen lang beschäftigt. Nicht wie heute mal ein paar Stunden, sondern wirklich täglich.
Ja, also Wochen eher, das stimmt. Naja, Tim Schafer bekommt irgendwie Bioforge in seine Finger und er mag das Spiel. Denn das Spiel, das sah für die damaligen Verhältnisse richtig gut aus. Und gerade die Kombination aus den unterschiedlichen Perspektiven, also dieses Filmhafte, das gefällt Tim Schafer. Und halt auch die Kombination aus diesen vorgerenderten Hintergründen und diesen detailreichen Figuren, also diesen 3D-Figuren, das mag er einfach. Tim Schafer ist begeistert und sagt sich, ich möchte ein Adventure erschaffen, das aussieht wie Bioforge und ein bisschen einfacher ist. Und mit der Idee oder mit dieser Vision zieht er dann los. Und man überlegt sich jetzt, was man tut. Denn die Entwicklung von so einer komplett neuen Engine für so ein 3D-Spiel, die würde halt super lange dauern und wäre deswegen halt auch teuer. Und das Spiel hat zwar ein großes Budget, aber so groß ist es halt auch nicht, dass man jetzt sowas noch durchführen könnte. Und aus dem Grund schaut man mal, was es jetzt bei LucasArts an anderen Spielen gibt. Vielleicht gibt es da ja irgendein brauchbares 3D-Spiel mit einer Engine, die man dann halt einfach verwenden kann. Und neben den ganzen Adventures gibt es bei LucasArts ja auch noch die Star Wars-Spiele. Und zum damaligen Zeitpunkt ist gerade Dark Forces 2 erschienen. Dark Forces 2, weiß nicht, kennst du das, Christian?
Vom Namen her, aber gespielt habe ich es nicht.
Genau, also Dark Forces 1 und 2, das waren halt so First-Person-Shooter aus dem Star Wars-Universum. Dark Forces 1 war damals auch in Deutschland indiziert worden. Ich glaube, die Indizierung, die ist 2020 aufgehoben worden. Und Dark Forces 2 wurde damals in Deutschland auch als Star Wars Jedi Knight vermarktet, weil man da halt nicht irgendwie anspielen wollte auf den ersten indizierten Teil.
Sag mal, du hast die Indizierung angesprochen. Weißt du, wie das ist? Werden die Indizierungen irgendwann automatisch nach einem gewissen Zeitraum gelöscht oder gibt es dann einen neuen Prüfprozess, der dann einfach andere Maßstäbe anlegt?
Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, es gab irgendwann mal vor ein paar Jahren so eine Änderung oder so quasi so ein Update vom Gesetz. Aktuell ist es so, dass eine Indizierung 25 Jahre gültig ist und danach wird so ein Medium wieder vom Index gelöscht. Also wenn dein Spiel heute indiziert wird, wird es in 25 Jahren automatisch gelöscht. Du hast als Rechteinhaber die Möglichkeit, vor Ablauf dieser Frist nochmal einen Antrag zu stellen, um das nochmal prüfen zu lassen. Denn es kann ja sein, keine Ahnung, du veröffentlichst jetzt ein Spiel und das wird auf den Index gesetzt, weil es vielleicht gewaltverherrlichend ist. Und in 15 Jahren stellt man fest, die Grafik, die du da reinprogrammiert hast, die ist so grütze, dass niemand mehr genügend Fantasie hat, um da Gewalt drin erkennen zu können, wie es zum Beispiel bei so alten Pixel-Shootern war. Also Doom war damals natürlich schon krass, weil es nichts Vergleichbares gab. Aber wenn man sich mal so 20 Jahre später Doom angeschaut hat, dann jo, es ist kompliziert. Also dann wirkt es vielleicht auch nicht mehr so ultra realistisch, wie es halt damals war. Also die Möglichkeit.
Die heutige Jugend würde auf den alten Pixel-Games gar nichts mehr erkennen, was wir damals reininterpretiert haben. Da hatten wir einfach noch Fantasie zu dem Zeitpunkt damals.
Ja, zum einen das, zum anderen, ich erinnere mich, dass jedes Mal, wenn es so einen kleinen Quantensprung gab, was irgendwie Grafik anging, dann haben die Fachmedien immer gesagt, ja, also realistischer wird es nicht mehr. Also das ist jetzt so gut, es ist unvorstellbar, wie was noch realistischer werden sollte. Und die Geschichte zeigt, nö, das stimmt halt nicht. Also wie gesagt, das ist die Möglichkeit, du wartest 25 Jahre, dann wird es automatisch gelöscht oder du stellst vorher einen Antrag, dann wird es nochmal geprüft, das kostet auch was. Und ich glaube, dass es auch bei Doom so war, dass man so einen Antrag gestellt hat, um die Dinger früher wieder zu veröffentlichen. Und was es sonst noch gibt, wenn ein Spiel oder es gilt ja auch für Filme und so vom Index gelöscht wird, weil die Frist abläuft, dann hat auch die Behörde die Möglichkeit, das nochmal prüfen zu lassen, wenn die Behörde einfach der Ansicht ist, dass das immer noch nicht frei verkauft werden sollte. Also
ja, gut zu wissen. Ja. Also wenn wir unser Spiel mal veröffentlichen, dann ja, müssen wir das im Hinterkopf behalten.
Dann haben wir das im Hinterkopf. Naja, auf jeden Fall Dark Forces 2, a.k.a. Star Wars Jedi Knight, war in Deutschland nicht indiziert. Aber das hat auch gar nichts mit Grim Fandango zu tun, ob es indiziert war oder nicht. Denn bei LucasArts möchte man ja nur die Engine recyceln. Und man begutachtet die und findet, ja, von der Technologie her passt die eigentlich perfekt. Eigentlich, weil diese Engine, das ist die sogenannte Sith Engine, die ist ja für einen Shooter gemacht und hat halt diese ganzen Mechaniken, die man in so einem Shooter hat, plus natürlich Lichtschwertkampf etc. Aber die ganzen Mechaniken, die man jetzt für ein Adventure braucht, die gibt's da drinnen nicht. Und das muss jetzt erweitert werden. Und man hat jetzt traditionell bis dort einfach immer Scum verwendet für die ganzen Adventures. Und in Scum gibt's halt auch so eine Skriptsprache, wo du dann halt so die ganzen Ereignisse programmieren kannst. Also hey, hier kannst du eine Tür öffnen. Hier, wenn irgendwas passiert, wird was ausgelöst, wenn du die Gegenstände kombinierst. Also diese ganze Handlung vom Spiel hat man halt in so eine Skriptsprache gescriptet, jetzt in Scum. Und sowas braucht man halt jetzt auch für Grim Fandango. Und die erste Überlegung ist natürlich ganz einfach. Hey, wir haben Scum, das hat eine Skriptsprache, alles, was man für Adventures braucht. Und wir haben die Sith Engine. Das können wir doch irgendwie so zusammenwurschteln. Und dann haben wir eine 3D-Engine mit dem ganzen Adventure-Scripting-Zeugs.
Das hat bestimmt irgendein Projektmanager gesagt, der nichts mit der Programmierung zu tun hat.
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist ja wie Lego. Leute, ihr müsst nur irgendwie zusammenstecken und ein Klebeband dran machen, dann hält's. Man überlegt sich das tatsächlich und man entscheidet sich dagegen. Vor allem ist ein Grund, den habe ich gelesen, Scum ist einfach so stark auf 2D-Adventures zugeschnitten, dass das einfach nicht funktioniert hätte, das irgendwie zu integrieren. Okay, also das wäre die erste offensichtliche Lösung gewesen, die verwirft man jetzt erstmal. Die zweite Lösung, die dann auch umgesetzt wird, das ist die Integration einer anderen Skriptsprache in die Sith Engine. Und zwar entscheidet man sich für die Skriptsprache Lua. Lua ist eine ziemlich einfache Sprache, also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht selbst irgendwie mal programmiert habt oder programmiert. Da, falls ja, dann kennt ihr wahrscheinlich Lua. Und falls nein, müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Also es ist eine sehr einfache Sprache, die ist auch erweiterbar. Das bedeutet, wenn ich jetzt so einen speziellen Anwendungsfall habe, wie jetzt Adventures, dann kann ich auch Konzepte, die ich in einem Adventure habe, in diese Sprache quasi integrieren. Also dass ich zum Beispiel jetzt nicht nur so Befehle habe, wie jetzt ich kann was ausrechnen oder ich kann wenn, dann Sachen machen, sondern ich kann beispielsweise auch solche Konzepte wie ich habe ein Inventar, ich kann was benutzen, ich kann mit jemand sprechen etc. kann sowas integrieren in die Sprache und dann halt einfach wirklich maßgeschneidert für meinen Anwendungsfall, also in dem Fall fürs Adventure, hiermit auch scripten, also was programmieren. Und Lua ist da übrigens so generell eine sehr geeignete Sprache, um irgendwo integriert zu werden und wird auch heute in relativ vielen Spielen und auch in anderer Software verwendet. Also viele Hersteller von Software oder von Spielen, die machen das halt so, dass man ja eine Engine irgendwie entwickelt und wenn dann was wirklich anpassbar sein soll, dann wird oft einfach Lua integriert, weil da braucht man jetzt nicht irgendwie 20 Jahre Erfahrung in Softwareentwicklung, sondern vielleicht einfach einen Monat Erfahrung und dann kann man schon was Einfaches machen oder vielleicht auch nur eine Woche, je nachdem, wie viel Bock ihr habt.
Es kommt darauf an, wie komplex das Ganze sein soll. Ich hatte mir Lua auch mal angeschaut, ja? Und Ja, unter anderem die Podcast-Software, mit der wir hier aufzeichnen, Reaper, mit der Erweiterung Ultraschall.
Ja.
Die nutzen ja auch Lua, um ja diese Erweiterung zu programmieren und ganz diese Anpassungen zu machen. Und in dem Zuge hatte ich mir das einmal angeschaut und das ist wirklich ja sehr einfach verständlich und sehr gut aufgebaut.
Genau. Also man kann vielleicht sagen, das ist eine Sprache, die wird für oder die ist geeignet für Menschen, die sich halt um irgendwelche Probleme in ihrer Domäne kümmern möchten und ist nicht für Menschen, die jetzt Hardcore-Software entwickeln wollen. Für die Leute gibt es immer noch C++. Ich habe da noch ein schönes Zitat. Also man entscheidet sich, okay, Lua ist einfach unsere Sprache, die möchten wir haben. Die soll jetzt einfach mal in diese Civ-Engine integriert werden. Und dann überlegt man, hey, wie viel Arbeit ist das? Und ich habe da ein schönes Zitat, wie gesagt, und zwar von Ray Grasco. Der ist Engine-Entwickler, also der hat die Civ-Engine mitentwickelt und hat dann auch da noch ein bisschen weitergemacht. Und das Zitat von ihm ist, "That sounds easy. That would take about 3 brain cells to do that." Also, hey, das klingt ja einfach. Da braucht man maximal 3 Gehirnzellen, um das zu machen. Also ist ein No-Brainer. Einfach mal kurz so reinstöpseln irgendwie und fertig. Ich sag mal so, der Ray Grasco, der hat da in etwa recht gehabt. Denn am Ende war es ein kleines bisschen aufwendiger. Man musste nämlich dafür 4 zusätzliche Leute einstellen, die sich nur darum kümmern, eben halt Lua zu integrieren in die Civ-Engine.
Ja, das hat sich ja auch bis heute nicht geändert. Wenn man jemanden fragt, und ist das ein Problem? Nee, das ist gar kein Ding, das machen wir einfach so.
Ja, also ich arbeite so seit roundabout 20 Jahren so in der Softwareindustrie und
geht mir genauso. Und das war damals so und das ist heute so. Und muss nur die richtigen Leute fragen, die sagen immer, ja, das ist gar kein Problem. Also das ist ganz einfach. Das mache ich dir mal ganz schnell und ganz kurz und am besten auch noch ganz billig und dann läuft das.
Ja, kenne ich sehr, sehr gut. Naja, das ganze Projekt, das zog sich am Ende über 3 Jahre. Und das ist ziemlich lang im Vergleich zu den anderen Adventures. Also zu den Adventures, die es damals bei LucasArts gab, aber auch zu Adventures von anderen Firmen. Die wurden oftmals innerhalb von einem Jahr oder so entwickelt. Was natürlich auch daran lag, dass man es beispielsweise bei LucasArts halt von Jahr zu Jahr einfach auf Scum gesetzt hat. Scum wurde im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Da kamen neue Features hinzu und so weiter. Aber du hast da eine bewährte Plattform gehabt und du hast viel Erfahrung damit gehabt, was halt ein riesengroßer Vorteil ist. Du musstest dich halt bei anderen Adventures hauptsächlich darum kümmern, klar, Story etc., das ist überall gleich. Du musstest dich dann halt um so Sachen kümmern, wie du brauchst die ganzen Assets, also die ganzen Grafiken, Sounds etc., Animationen und so. Aber wenn du halt eine Plattform hast, die sich vielleicht weiterentwickelt, aber du hast trotzdem viel Erfahrung damit und du hast die Leute im Haus, die damit Erfahrung haben, ist das halt ein Riesenvorteil. Naja, und bei der Civ-Engine, die jetzt erstmal aufgepimpt wurde mit Lua, hatte man das halt nicht. Und deswegen 3 Jahre Entwicklungsarbeit, ziemlich viel. Und am Ende des Projekts gab es da auch ganz viel so Crunch-Time. Das kennt man heute leider von vielen so AAA-Produktionen. Also Crunch-Time bedeutet, dass die Leute am Schluss richtig viel Stress haben und jeden Tag 12 Stunden arbeiten und am Wochenende arbeiten und dann total fertig sind. Und das gibt's leider auch bei diesem Spiel, also bei Grim Fandango. Gerade am Ende muss es wohl richtig hart gewesen sein. Und ich habe in einem Interview gelesen, dass das ganze Team am Schluss ganz kurz vor so einem kollektiven Burnout war. Und auch der Tim Schafer hat extrem viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Und nach Fertigstellung ging der Tim Schafer 3 Monate lang nicht ins Büro.
Ja, ich glaube, eine gewisse Zeit lang ist das ganz cool, aber wenn es dann halt Überhand nimmt, es ist dann so eine gewisse Teamleistung, aber wenn dieser Punkt dann überschritten ist, dass du denkst, jetzt muss es fertig werden,
ja,
ich glaube, dann ist es nicht mehr so gut und ja, ich kann mir das richtig vorstellen, wie das da gelaufen ist.
Ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wenn so das Spiel jetzt so dein Baby ist, dann ist es, glaube ich, schon sehr naheliegend, dass du da super viel Zeit reinsteckst. Und damals waren das ja auch sehr kleine Teams. Und wenn du seit 3 Jahren daran arbeitest und du kommst gut miteinander aus, du glaubst dran, ich glaube, dann kann das schon so eine Eigendynamik entwickeln, dass du sagst, hey, wir 10 Leute, wir machen das und das wird revolutionär und geil und tschakka und so weiter. Ich glaube, das kann schon leicht passieren, dass du dann so viel Zeit reinsteckst und vielleicht auch echt so ein Burnout reinläufst. Bei den heutigen Produktionen, also es gab zum Beispiel bei The Last of Us 2 gab es ja auch so einen Skandal, dass es voll Crunch-Time gab. Aber das sind ja Teams, da arbeiten irgendwie 100 Leute oder mehr Leute dran. Und dann ist es, glaube ich, nicht mehr so dieses, hey Chaka, wir sind kleine, coole Family, die das rockt. Dann ist es halt ein großer Konzern, der seine Leute auspresst. Also dann war es halt, muss man ganz ehrlich sagen, dann war es halt ein scheiß Projektmanagement.
Ja, es gibt aber, glaube ich, nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern auch in vielen anderen Bereichen, dass dann da Sachen reingesteckt werden und die Termine, die gesetzt werden, die sind halt von Leuten gesetzt, die Zeit nicht gut einschätzen können. Also beispielsweise, ich kenne das noch von dem Film Life of Pi, hieß der, glaube ich.
Ja, mit dem Tiger.
Mit dem Jungen auf dem Boot,
wo der
Tiger dann ganz auf den 3D reingerendert wurde. Und da waren die ganzen 3D-Artists am Ende, die waren auch vollkommen überlastet, weil dieser Film halt einen Kino-Fixtermin hatte. Und die mussten dann auch Nachtschichten schieben, bis dass das am Ende alles rund war. Da habe ich immer so eine Doku drüber gesehen.
Ja, ich kenne das leider auch so aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Also ich kenne das nicht so viele Computerspiele-Entwicklerinnen und Entwickler.
Schade eigentlich.
Eigentlich wirklich schade. Aber ich kenne das gerade aus der Softwarebranche auch, dass da Leute extrem viel arbeiten. Also ich mache sowas zum Beispiel eigentlich nicht, weil ich so ultra viele Hobbys habe, dass ich sonst ja gar keine Zeit dafür hätte. Also
ja, du musst dich auch hauptberuflich auf den Podcast vorbereiten, ganz ehrlich, sonst könntest du ja gar nicht diese ganzen Geschichten erzählen.
Ja, du, ich sag mal, ich habe einen ganz normalen Vollzeitjob mit irgendwie 40 Stunden in der Woche und das werden auch mal 42 oder mal 43 Stunden und das ist auch okay. Also ich lasse es nicht um 5 immer den Stift fallen. Wenn es da mal noch was Wichtiges gibt, mache ich es auch. Aber ich achte halt drauf, dass es jetzt nicht 50 Stunden sind in der Woche, weil ich weiß, das wird mich halt einfach körperlich zerlegen irgendwie. Und bin jetzt aber auch nicht so ein krasser Workaholic. Was ich gut finde.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das gleiche muss sein, sonst landest du am Ende wie Tim Schäfer noch im Burnout.
Also wenn ich die Möglichkeit hätte, mit Tim Schäfer ein geiles Adventure zu entwickeln, dann würde ich auch 50 Stunden in der Woche arbeiten, plus am Wochenende. Natürlich, weil das eine verdammte Legende ist.
Ja, das stimmt. Das wäre auch so ein Typ, mit dem würde ich gerne mal in so einen Pub gehen und mal ein bisschen quatschen.
Ja. Naja, back to topic, Christian. Dieses Spiel ist übrigens auch dann das erste LucasArts Adventure seit Labyrinth, das Nixcam verwendet hat. Labyrinth, das legendäre erste große Adventure von LucasArts, das müssen wir mal noch spielen. Das habe ich damals nicht gespielt und ich glaube, das müssen wir mal nachholen.
Wir hatten es schon ein paar Mal irgendwie so in Diskussionen und haben uns immer so ein bisschen davor gedrückt.
Ja, aber das müssen wir mal machen. Das müssen wir mal machen. So eine richtige Retro-Exkursion in die 1980er Jahre.
So richtig fies mit Labyrinth und dann noch Zack McCracken.
Ja, wir müssen sie nicht beide nacheinander spielen. Und die neue Engine, die brauchte jetzt natürlich auch einen coolen Namen. Man hatte auf der einen Seite jetzt die existierende Civ-Engine verwendet, dann hat man Lua integriert und was kam raus? Die Grim-Engine, abgekürzt Grime. Und das ist jetzt diese neue Spezialengine, die für dieses revolutionäre 3D-Adventure Grim Fandango verwendet wird. Das ganze Spiel erscheint dann am 30. Oktober 1998. Die Produktion kostete rund 3 Millionen Dollar, was wie gesagt echt extrem viel ist. Und der Name Grim Fandango, was heißt das eigentlich? Ich habe es mal nachgeschlagen. Grim, klar, grimmig. Das kann man sich noch übersetzen, gängiges englisches Wort. Fandango wusste ich ehrlich gesagt nicht. Wusstest du, was Fandango heißt?
Nee, vorher wusste ich es nicht. Ich habe es dann auch mal zwischendurch gelesen, aber...
Ja, also es ist auch eher, sag ich mal, ein spanisches Wort, denn Fandango, das ist der Name eines spanischen Totentanzes. Und dann passt das eigentlich ganz gut. Das heißt also, Grim Fandango, das ist jetzt so der grimmige Fandango. Und da finde ich, hast du auf der einen Seite so ein bisschen den Bezug zum Tod und auch ein bisschen so, so schwarzer Humor, so, es ist was Grimmiges dabei. Und so ein cooler Titel, oder?
Passt auf jeden Fall zum Spiel, ja.
Ja.
Eine Frage noch, du hattest gesagt, die Produktionskosten waren bei 3 Millionen US-Dollar.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es schon gespoilert ist, aber werden die auch wieder eingespielt durch das Spiel?
Ja, die Kosten, die werden wieder eingespielt. Es dauert aber eine ganze Weile. Also das Spiel verkauft sich erstmal nicht so stark und nicht so gut wie beispielsweise Full Throttle, das ja echt ein richtig großer Erfolg war.
Genau, das hast du nämlich vorhin erwähnt, dass das so erfolgreich war und dann wenn man natürlich ein Spiel danach macht, erhofft auch diesen Erfolg und steckt so viel Produktionskosten rein, dann muss das ja auch wieder zumindest monetär ein Erfolg werden, oder?
Also wenn man sich zeitgenössische Publikationen durchliest, dann liest man meistens, dass es ein Ladenhüter war und dass es erstmal nicht so stark verkauft wurde, dass man das Geld wieder reingeholt hat. Wenn man von heute drauf schaut, dann kann man aber schon sagen, ja, das Geld wurde reingeholt, man hat damit auch einen Gewinn gemacht. Und ohne jetzt zu weit zu spoilern, es gab ja auch noch die Remaster-Version, die hast du schon angesprochen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt damals auch das Geld investiert hätte, um so eine Remaster-Version zu entwickeln, wenn keiner Bock gehabt hätte auf die ursprüngliche Version damals. Also wenn das wirklich ein Flop gewesen wäre, hätte man da, glaube ich, auch nie einen Remaster gemacht.
Das stimmt, ja. Ja, cool, wunderbar. Vielen Dank erstmal für deinen Überblick zur kleinen Geschichte.
Gerne.
Jetzt haben wir schon mal so einen Überblick, wie das Ganze entstanden ist und ja, dass Tim Schäfer da wirklich mit die größte Rolle gespielt hat. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen um die Story oder die Handlung vom Spiel kümmern?
Ja, fände ich super. Also vielleicht können wir mal so einen ganz groben Überblick geben. Was passiert denn eigentlich in dem Spiel?
Genau, also wo fangen wir denn am besten an? Ja, am Anfang der Handlung übernimmt man die Rolle von Manuel Manny Calavera. Das ist ein Verstorbener, der im Reich der Toten für das DOD arbeitet, für das Department of Death. Und dort ist er als Reiseberater tätig. Und ja, der Manny, der war in seinem vorigen Leben nicht so ein ganz netter Kerl, würde ich mal sagen, und hat nicht nur gute Taten vollbracht, beziehungsweise nicht genug gute Taten vollbracht. Und deswegen darf er nicht einfach in die ewige Ruhe weiterreisen, sondern ist halt nochmal gezwungen, ein bisschen was zu arbeiten und seine Reise zu finanzieren. Und ja, da hat das DOD ihm die Aufgabe gegeben, für andere Seelen diese Reisen zu organisieren. Und diese Organisation der Reisen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann diese Reisen zu Fuß antreten oder im Auto, mit dem Schiff. Oder ganz beliebt ist der Zug Nummer 9. Und der ist besonders begehrt, weil da dauert die Reise anstatt 4 Jahre nur 4 Minuten. Und da hätte halt gern jeder so ein schönes Ticket für, um damit zu fahren. Ja, und während seiner Arbeit für die DOD trifft der Manny halt auf einige Leute. Unter anderem trifft er auf die Meche Colomar. Und das ist eine junge, hübsche Frau, in die er sich so ein bisschen verguckt hat. Und was ihn wundert, er hat die ganze Zeit das Gefühl, die Meche, das ist eine ganz nette. Und die hat sich wohl auch nicht zu Schulden kommen lassen und hat vorher ein gutes Leben geführt und hat genug gute Taten vollbracht. Und die hätte eigentlich so ein Nummer 9-Ticket aus seiner Sicht verdient, hat aber keins bekommen. Ja, und da fängt für ihn so ein bisschen die Reise als Ermittler an, in die Rolle, in die er sich bringt. Und er will halt herausfinden, wo liegt das Problem, wo ist das Ticket von Matche und was passiert da im Hintergrund an merkwürdigen Dingen. Hast du eine Idee, Wolfgang, wie es da weitergeht?
Ja, ganz genau. Als Mitarbeiter in dem DOD, da hat er halt auch so einen Computer, wo die ganzen Personalakten sind und da schaut er sich halt die Akte an von der Matche und ist halt wirklich verwundert, weil eigentlich hat sie nichts Schlimmes gemacht und eigentlich hätte sie halt so ein teures Ticket verdient gehabt, aber kriegt halt keins. Er ermittelt dann und im Laufe des Spiels, da erleben wir 4 Jahre und jedes Jahr ist halt so ein Kapitel des Spiels. Und wir erleben immer den Tag der Toten von dem jeweiligen Jahr. Und es passiert eine ganze Menge. Manny forscht halt nach und er stellt fest, dass sein Kollege, dass der so ein bisschen Dreck am Stecken hat. Das ist der Domino. Das ist so ein, weiß nicht, wie soll man das sagen? Es ist so ein Erfolgstyp einfach. Das ist ein großer Player, der hat Erfolg, der macht viel Umsatz hier im DOD. Der hat jetzt das große, coole Büro, in dem früher mal der Manny war. Für den läuft's gut. Und das ist so ein Typ, wo man auch gleich merkt, irgendwas ist ja nicht so ganz koscher. Und der Manny forscht dann halt weiter und was passiert alles? Also Manny kommt in Kontakt mit so einer Untergrundorganisation, mit dem ZVS, das Zentralkomitee verlorener Seelen. Und mit Hilfe von denen deckt er eine Verschwörung auf. Und in der Verschwörung, da steckt natürlich der Domino drin, also so sein Kollege. Dann steckt auch der Chef vom DOD mit drin, das ist der Hector. Und es ist wirklich so eine Verschwörungskrimi-Handlung. Es kommen so Sachen raus, wie dass solche Tickets halt unterschlagen werden, man manipuliert da was, um da halt irgendwie den Verstorbenen noch ein bisschen mehr abzuzocken. Und der Manny, der lernt viele Orte kennen. Wir haben es ja vorhin schon mitgekriegt. Auf der Packung steht drauf, über 100 verschiedene Orte. Und
genau, das könnte auch in einem Film spielen. Der Film müsste nur extrem gekürzt werden, weil so viele Orte gar nicht vorkommen könnten. Aber auf jeden Fall bietet die Handlung, die Story, sehr viel Potenzial.
Ja, also gerade was mir so einfällt ist, ich glaube im zweiten Jahr, also jedes Jahr spielt auch bei einer anderen Location halt. Und ich glaube in Jahr 2 war es so, dass es dort so viele unterschiedliche Orte gab, die man besuchen konnte, dass wir halt echt teilweise echt verzweifelt waren, weil wir nicht mehr so genau wussten, so hey, wir müssen jetzt irgendwie zu dem und dem Ort, weißt du noch Christian, wie wir da gehen müssen? Ah nee, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es auch nicht mehr, lass mal ausprobieren. Und das war echt ein bisschen too much. Aber es ist sehr, sehr abwechslungsreich und man hat wirklich lustige Sachen. Also im ersten Jahr ist halt der Manny so ganz normal in dem Reisebüro in Anführungszeichen tätig, da im DOD. Dann im zweiten Jahr ist er auf einmal Barbesitzer. Und
genau, was da noch wichtig ist, ist immer so ein bisschen der Cut zwischen den Jahren, weil da liegen ja wirklich ein ganzes Jahr dazwischen und da passiert immer einiges. Also so als ein Beispiel, am Ende von Jahr 1 sucht Manny eine Unterkunft. Und er hat halt kein Geld und dann bietet ihm jemand an, hey, du kannst hier so einen Putzjob übernehmen. Ja. Und dann kommt ein Cut, dann startet Jahr 2 und dann ist er plötzlich ein ganz erfolgreicher Inhaber einer Bar, läuft in so einem, so ein Anzug oder Smoking rum. Sein treuer Begleiter, der ist nicht mehr einfach nur ein Fahrer, sondern ist plötzlich Pianist. Und
ja.
Also plötzlich so, du begibst dich ganz, ganz plötzlich auf ein ganz anderes Level. Und es ist halt wirklich so, ein Jahr später, für mich hat es so ein bisschen an diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär erinnert. Und so ist halt jeder Cut zwischen diesen Jahren, dass du plötzlich an einem anderen Ort bist, in einer anderen Szene und der Manny hat sich halt ja ein Jahr lang weiterentwickelt und meistens so ein bisschen nach oben entwickelt.
Ja, das ist echt cool. Und der Manny, der hat auch jedes Mal ein neues Outfit. Das ist auch was Cooles in einem Adventure, dass man immer wieder was Neues hat. Also im ersten Jahr hat Manny so eine Art schwarzen Umhang an, wie man jetzt so den klassischen Sensenmann sich vielleicht vorstellt. Im zweiten Jahr hat er so einen weißen Smoking an und so geht's dann immer weiter, hat immer was anderes an. Und das fand ich auch echt ganz schön eigentlich, dass man hier so eine Abwechslung hat, weil in den meisten Adventures hat deine Figur halt ein Outfit an und in der Regel bleibt das. Ich meine, hey, es gibt so Sachen wie Indiana Jones 4, wo sich dann Indy irgendwann mal dieses weiße Leintuch rüberpackt, um bei der Sophia Haggard den einen Typ dazu zu erschrecken, damit sie da was klauen können. Aber in der Regel hat man sowas halt nicht.
Ja, Indiana Jones hat halt auch ein ganz charakteristisches Outfit. Hier kann man schon mal ein bisschen sich abwechseln, je nach Szene.
Das stimmt. Naja, und was gibt's denn sonst noch zu sagen? Also diese Story, die ist cool, die ist lang, zieht sich über 4 Jahre. Man hat sehr unterschiedliche Locations. Also man ist beispielsweise auch noch unter Wasser mal in einem Jahr. Man ist dann in so einer geheimen Stadt und man ist am Ende der Welt später. Und ganz am Schluss gibt's natürlich so einen richtig schurkenmäßigen Showdown mit dem Hector. Der Manny geht als Sieger raus und ganz am Schluss bekommt er natürlich so ein Ticket für den Zug. Und die Meche, die bekommt auch ein Ticket. Und die beiden fahren dann zusammen zur ewigen Totenruhe.
Wie haben sie es denn genannt? Ja, sie gehen in das Reich der ewigen Ruhe, so wurde es, glaube ich, genannt.
Ja, also es gibt auf jeden Fall ein Happy End. Ich glaube, das ist ohne zu viel zu spoilern, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Ich glaube, so viel können wir schon verraten.
Ja, und sonst, wir haben es vorhin schon gesagt, wir haben das Spiel 15 Stunden gespielt und da kann man natürlich auf jedes Detail eingehen und da kommt auch echt viel vor. Das sind viele, viele Charaktere, viele Details und keine Ahnung, wir können über so ein paar Highlights sprechen, die uns aufgefallen sind. Also für mich war ein Highlight die Figur Klottis.
Ja,
absolut. Der Klottis, der kommt ganz am Anfang vor, im Jahr 1. Da braucht der Manny einen Fahrer. Und sein Fahrer wurde weggeschickt von dem Kollegen, der ihn so ein bisschen ärgern will. Und dann trifft er auf den Klottis und ja, der soll ihn fahren. Wichtig beim Klottis, das ist ein riesengroßer, wie nennt sich das, ein Fahrdämon?
Ja, es ist ein Dämon, genau.
Genau, es ist ein Dämon, aber mit der Bezeichnung irgendwie ja ein Fahrzeugdämon oder ein Fahrdämon, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, später im Spiel stellt sich heraus, der kann nur überleben, wenn er fährt. Und er macht auch die ganze Zeit so Fahrgeräusche. Also der macht, also wie so ein Kind, der sitzt so da und macht die ganze Zeit Rennwagengeräusche. Egal, was er für ein Fahrzeug sieht, er muss dieses Fahrzeug fahren oder er muss es umbauen zu einem schnelleren Fahrzeug. Ja, und wenn er das nicht machen kann, dann leidet er gesundheitlich. Und mit dem hat man auf jeden Fall viele schöne Erlebnisse. Der begleitet einen auch von Anfang bis zum Ende.
Ja, ist ein lustiger Typ, weil der frisiert dann auch als erstes, auch direkt im ersten Jahr, frisiert dann so die Limousine von Manny und macht da echt so eine richtig krasse Karre raus und tunt die halt komplett. Und ja, der ist echt ganz lustig, der Glottis. Und der hat auch so, also ich meine, die sind halt nicht perfekt, die ganzen Figuren. Also der Glottis zum Beispiel, der hat auch irgendwie so ein Alkoholproblem und eine Spielsucht, aber ist trotzdem ein netter Kerl.
Genau, und so ist es halt, ja, das ganze Spiel ist halt gespickt von ganz viel Humor, teilweise düsterem Humor, teilweise sehr sehr einfache Anspielungen auf verschiedene Szenen. Und ja. Ja, das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß.
Ja, vielleicht eine lustige Sache noch in dem Spiel. Das ist das einzigste LucasArts Adventure, wo halt die ganze Zeit geraucht wird. Und zwar jedes Mal, wenn du mal kurz nichts tust, keine Interaktion hast, gibt's halt so eine Pausenanimation oder so eine ich langweile mich Animation und da steckt sich immer der Manny halt eine Kippe an und dazu steht halt auch im Handbuch sinngemäß: Achtung, in diesem Spiel wird geraucht und getrunken und das ist nicht gesund, aber unsere Figuren sind ja auch schon tot, also denk doch mal drüber nach. Das ist halt auch so lustig, weil das ist halt so, hey, wir verherrlichen Rauchen nicht, schaut mal, hier sind alle tot und alle rauchen. Hat es da vielleicht irgendwie so einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht.
Ja, das stimmt, da haben sie echt viele, viele lustige Sachen eingebaut.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, Wolfgang, du hast vorhin gesagt, es gab später eine Remastered-Version und die haben wir ja auch gespielt.
Ja.
Gab es da auch Story-Änderungen oder haben sie ja so ganz klassisch, wie man es von Remastered-Versionen kennt, nur so ein bisschen, sag ich mal, die Grafik aufpoliert oder was am Sound gemacht oder hast du da noch was zu rausgesucht?
Ich habe natürlich was rausgesucht zum Remaster und deine Frage kann ich erstmal direkt vorab beantworten. An der Story wurde nichts geändert. Das Ganze ist keine Reimplementierung und es ist auch kein irgendwie Reboot oder so von Grim Fandango. Es ist ein richtig klassisches Remaster. Ja, wie kam es eigentlich dazu? Also Grim Fandango, das ist ja 1998 erschienen. Und es hat sich nicht so mega krass verkauft, lag wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass das große Zeitalter der Adventures langsam zu Ende ging. Aber es gab eine große Fan-Community und die hat dafür gesorgt, dass sich in den 10 Jahren nach dem Release das Spiel immer und immer und immer weiter verkauft hat. Und dann auch immer wieder mal irgendwie Grim Fandango im Gespräch war, dass damit Umsatz gemacht wurde. Es war also nicht tot. Und der Tim Schafer, der ging ja dann nach Grim Fandango von LucasArts weg und hat eine eigene Firma gegründet, die Double Fine. Und wir haben ja uns auch schon diverse Sachen angeschaut, mal von Double Fine und auch manches gespielt. Beispielsweise den Remaster von Day of the Tentacle. Aber die haben ja auch Brutal Legend gemacht und Psychonauts und so. Du hast, glaube ich, hast du Psychonauts mal gespielt?
Nee, Psychonauts habe ich nicht gespielt. Ich hatte, wie heißt denn das andere Spiel?
Von Double Fine?
Ja.
Ja, die haben eine ganze Menge an Spielen gemacht. Also die haben Broken Age gemacht, das war noch ein Adventure.
Genau,
das
Broken Age habe ich gespielt. Das okay. War's.
Also er hat einige Sachen gemacht, wie gesagt, und hat da, ich glaube, Double Fine hat so roundabout im Jahr 2000 angefangen. Irgendwie haben die, glaube ich, angefangen. Auf jeden Fall in den späten 2000er Jahren, also in den Nullerjahren, da hat der Tim Schafer Interesse an der Grim Fandango Lizenz. Er hätte Bock, da irgendwas mitzumachen und vor allem hätte er Lust, jetzt nach über 10 Jahren vielleicht das Spiel mal ein bisschen aufzupolieren. LucasArts möchte die Rechte aber nicht abgeben. Also sie möchten die weder verkaufen, noch irgendwie nur die Lizenz abgeben, dass du halt irgendwie ein Spiel mit der Lizenz machen darfst. Es ist alles ein bisschen schwierig in der Zeit bei LucasArts, denn es gibt da so ein wechselndes Management. Das heißt, es gibt immer wieder auf der einen Seite neue Ansprechpartner, auf der anderen Seite ist aber auch immer so ein bisschen ja Hektik einfach bei LucasArts, weil sich Dinge verändern. Und 2013, da verändert sich dann auch was Großes, denn LucasArts und alles andere von Lucas wird für 4 Milliarden Dollar an Disney verkauft. Was, glaube ich, ein ganz guter Deal für George Lucas war. Und ja, ist viel Geld, oder? 4 Milliarden Dollar.
Das ist echt viel Geld, ja.
Das ist schon ganz, ganz gut. Okay, daraufhin passiert aber was. Denn nach dem Deal werden so ein paar Lizenzen an externe Entwickler abgegeben, damit man da Spiele machen kann. Und der Tim Schafer, der wird hellhörig und denkt, hey, ja, vielleicht kann man da ja einen guten Deal machen. Und er, ja, nimmt auch mal Kontakt auf mit Disney und Disney möchte erst nicht. Und dann passiert was Spannendes. Denn auf einmal betritt Sony die Bildfläche. Sony hat so um das Jahr 2000, also Ende der 2000er, hat Sony die PlayStation 4 Markt und die suchen Titel für die PlayStation 4. Und ein damaliger Manager bei Sony ist ein großer LucasArts-Fan. Und der hat auch damals dieses Spiel Grim Fandango gern gespielt. Und Sony hat auch einen Haufen Kohle und sie haben eine coole Plattform. Und bei Sony denkt man sich, ja, also eigentlich hätten wir schon Lust. Also ich sag mal, vielleicht ein bisschen getrieben durch diesen Manager, sagt sich Sony, ja, eigentlich hätten wir schon Lust, Grim Fandango auf die PlayStation 4 zu bringen, und zwar exklusiv. Und es gibt jetzt einen Kontakt zwischen Sony und Tim Schafer. Und ich habe ein Interview gelesen, da hieß es dann, der Tim Schafer hat erstmal Angst gehabt, dass sich Sony halt die Lizenz sichern will und er dann halt wieder ins Leere irgendwie guckt. Aber die reden miteinander und die machen einen Deal und Sony sagt, okay, wir finanzieren das, wir unterstützen dich finanziell in dem Deal mit Disney und wir haben kein Interesse am IP, also an der Intellectual Property. Wir möchten nicht die Lizenz besitzen oder so. Wir möchten nur die exklusive Lizenzierung von einem Grim Fandango Remaster für die PlayStation 4, also konsolenexklusiv. Zusätzlich kannst du es gerne noch für PC und für Windows und alles Mögliche, ist egal. Aber Konsole nur PlayStation 4. Naja, Tim Schafer denkt sich, ja cool, ja, finde ich gut, mache ich einfach. Und so kommt es dann zu dem Deal, dass eben Disney die Lizenz an Double Fine gibt, mit der Unterstützung von Sony. Und Sony, ja, die lassen, wie gesagt, dem Schafer halt freie Hand. Und Schafer sagt, ja, let's go. Es gibt da aber ein kleines, großes Problem. Denn, du hast ja schon gefragt, ist der Remaster jetzt nur ein Remaster oder ist es irgendwie ein Remake oder irgendwas?
Es ja,
ist ein
genau. Das, also da gibt es ja wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ja, wird das alles nochmal neu aufgearbeitet und da gibt es ja, ja auch teilweise so verschiedene Formate. Es ist damals so ein 4:3 Format und 16:9. Richtig. Und ja, werden die Grafiken wirklich neu gemacht oder werden die nur so ein bisschen mit Weichzeichner geklettet oder nochmal neu gerendert? Und
oder macht man so einen Blödsinn wie bei Blade Runner und versucht mit irgendeiner KI-Technik die Grafik hoch zu skalieren und dann sieht es einfach ganz, ganz furchtbar aus. Hat man nicht gemacht zum Glück. Also ganz ohne KI. Man hat einen Remaster gemacht. Das heißt, man hat die alten ganzen Daten genommen und hat die aufpoliert. Ein Grund dafür war sicherlich auch die Tatsache, dass man nicht unbegrenzt viel Geld hatte. Denn wenn du bei Null anfängst und alles nochmal neu machen musst, kostet es einfach viel Geld. Und Tim Schafer sagt, okay, mit dem Team, wir machen halt einen Remaster und dafür brauchen wir die ursprünglichen Daten. Glücklicherweise wurden damals Backups gemacht bei Lucasfilm. Und damals, also späte 90er, da hat man die Backups auf Tape gemacht. Also richtig Magnetband, da hat man Backups drauf gemacht. Haltbarkeit von diesen Backups liegt bei mindestens 30 Jahren. Also eigentlich super.
Hat man damals behauptet.
Ja, das hat auch im Großen und Ganzen gestimmt, aber man stellt jetzt so, ich sag mal, Ende der 2000er, so 2000, also 2013 war der Deal, 2015 kam das Spiel raus, das heißt, wir sind wahrscheinlich jetzt so im Jahr 2014, stellt man fest, hey, wir haben gar keine Lesegeräte mehr für die Tapes. Es gibt zwar noch einen Karton, wo die, also ich habe da auch Fotos gesehen, da gab es einen Karton mit diesen Tapes, die sind noch teilweise beschriftet, also nur teilweise beschriftet, aber es gibt kein Lesegerät. Und jetzt muss man gucken, wo bekommt man so ein spezielles Lesegerät her? Man findet das dann und man braucht noch einen speziellen, ich glaube so einen SCSI-Controller, damit man das irgendwie zu einem alten Mac G4 noch anstecken kann. Also da wird viel gebastelt und man schafft es dann, die ganzen Tapes zu lesen. Und dann fängt es aber auch erst richtig an. Man kann jetzt diese Tapes lesen, man stellt fest, oh, da sind jetzt Formate drauf, mit denen können wir heute nichts mehr anfangen. Also wenn jetzt du irgendwelche alten Assets wieder finden würdest, wo du vor 20 Jahren was gemacht hast, klar, wenn es eine Textdatei ist, kannst du die lesen. Wenn du vor 20 Jahren irgendein spezielles Grafikprogramm oder irgendwas verwendet hast, dann hat das vielleicht so ein Spezialformat, das du heute nicht mehr lesen kannst.
Also ich habe bei meinem letzten Umzug eine Minidisc gefunden, aber ich habe leider meinen Minidisc-Player nicht mehr gefunden. Also ich konnte dir nicht sagen, welche Musik da drauf war.
Mega. Also das ist so ein Problem. Und, also ein Problem kommt selten allein. Man stellt fest, hey, der Karton mit den ganzen Tapes, das ist unvollständig, da fehlen einfach ein paar Sachen. Und was macht man jetzt, Christian? Ja, genau. Man telefoniert mal die alten Mitarbeiter ab, die damals bei Grim Fandango mitgearbeitet haben, in der Hoffnung, dass sich manche vielleicht in Anführungszeichen Sicherheitskopien mitgenommen haben und die vielleicht noch irgendwo daheim auf dem Speicher haben.
Ach du meine Güte.
Ja.
Man hat Erfolg. Klingt ja grauenhaft.
Ja, es klingt wie so ein richtig cooles Community-Bastelprojekt. Und man hat Erfolg. Nach und nach vervollständigen sich die Daten. Ich habe da auch so Geschichten gelesen wie, ja, es gab auch Bänder, da waren dann ganz andere Sachen drauf, die hat man da wieder weggegeben und so. Nach und nach
vervollständigen. Es klingt so ein bisschen wie die Videosammlung vom Onkel, die man im Schrank findet und glaubt, da sind die Kindervideos drauf und er hat da ganz andere Sachen drauf gespeichert.
Über die wir jetzt natürlich nicht sprechen, denn das hier ist auch ein Podcast für Kinder. Okay, die Daten sind langsam relativ vollständig und was man jetzt noch macht, ist, man schaut sich mal an, was die Grim Fandango Fan Community die letzten Jahre gemacht hat. Und die hat viel gemacht. Es gibt zum Beispiel viele Community Patches. Es gibt ein Projekt, das ist die Residual Engine, also es gibt so eine Open Source Implementierung von der Grime Engine, wo man jetzt halt auch mal guckt, was machen die, vielleicht kann man das irgendwie nutzen. Und eine Sache, die man so herausheben kann, das ist sicherlich der Patch oder die Erweiterung von Tobias Pfaff. Das ist auch ein Entwickler, der im Rahmen von so einer Grim Fandango Community eine Erweiterung entwickelt hat, und zwar eine Point-and-Click-Steuerung für Grim Fandango. Und ich glaube, hier müssen wir mal einen kleinen Einschub machen. Wie steuert sich Grim Fandango im Original? Ein Wort, scheußlich. Es gibt so eine Art es gibt so eine Art Tank-Control, das kennt ihr vielleicht auch aus anderen Spielen. Also du hast deine Pfeiltasten und du kannst aus Perspektive der Figur vorwärts gehen, rückwärts gehen, dich nach links und rechts drehen. Und bei einem Panzer auf dem Schlachtfeld ist es vielleicht auch noch so eine Control, die einigermaßen Sinn macht. Aber in einem Adventure macht dich das wahnsinnig. Und ich habe es mir mal ein bisschen gegeben, jetzt, falls wir es nochmal gespielt haben. Ich habe teilweise mit der Tastatur gespielt.
Genau, ich wollte gerade sagen, du hast ja während des Spiels auch mal gewechselt. Du hast mal mit dem gespielt, dann hast du mal die Tasten rausgeholt. Je nach Szene war auch das mal das eine und mal das andere ein bisschen besser. Und wir haben ja schon gesagt, je nach Plattform, keine Ahnung, wenn du jetzt nur so einen Joy-Controller in der Hand hast,
ja, dann hast du nicht so viel Alternative. Aber der Tobias Pfaff, der hat auf jeden Fall eine richtig gute Point-and-Click-Steuerung eingebaut und die ist zu großen Teilen auch in den Remaster eingeflossen. Also man hat da auch Kontakt mit dem aufgenommen, der hat dich dann auch ein bisschen unterstützt. Was auch geil ist, finde ich. Du hast ein Spiel, das du gerne spielst und du setzt dich in deiner Freizeit hin und entwickelst hier eine Erweiterung, dass man es mit der Maus steuern kann. Und dann ruft dich mal Tim Schafer an und sagt, hey boy, we have a problem, do you have some time for us? Ist doch geil, oder?
Ja, das ist echt cool.
Ich finde das mega cool. Was für ein verdammter Fanboy-Moment.
Viel schlimmer ist aber, glaube ich, wenn du sowas entwickelst und ja, der ruft halt nie an.
Ja. Aber hier hat er angerufen. Das ist ein positiver Podcast heute. Er hat angerufen. Leute, entwickelt irgendwelche Community-Sachen für eure Lieblingsspiele. Vielleicht ruft euch mal Tim Schafer an. Naja, okay. Was macht man noch? Die Hintergründe, die man im Spiel sieht, das sind die Originalen, also die in der Remaster-Version. Denn diese ganzen gerenderten Hintergründe, die liegen halt nur noch in dieser gerenderten Form vor. Diese Originaldateien, die man verwendet hat dann für, ich weiß nicht, was sie für eine Software hatten, wahrscheinlich irgendwie so 3D Studio Max oder so, oder Maya. Auf jeden Fall diese ganzen Source-Files, die hat man nicht mehr, man hat nur noch die Grafiken und deswegen liegen die auch im Original vor. Was man jetzt aber überarbeitet, sind die ganzen Modelle der Figuren. Denn wir erinnern uns, man hat hier gerenderte 3D-Hintergründe und darin sind dann Polygonalfiguren, die sich halt bewegen und mit der ganzen Geschichte da interagieren, mit dem ganzen Hintergrund in der Szene. Und hier geht man ran und man erneuert die Texturen, die auf den Figuren drauf liegen. Man macht die halt feiner. Man macht die ganzen Figuren an sich feiner, hat eine höhere Auflösung. Und was man noch macht, ist, man integriert ein dynamisches Beleuchtungsmodell, denn das gab es im Original nicht. Und dieses dynamische Beleuchtungsmodell, das sorgt zum Beispiel dafür, dass man in einer Szene ist man ganz am Anfang im Büro von Manny und er hat so eine Jalousie mit so einzelnen Lamellen. Und da fällt die Sonne durch und da sieht man dann realistisch, wie eben die Sonne, die durch diese Jalousie durchfällt, beispielsweise auf Manny drauf liegt. Das hat man noch eingeführt und man hat noch eine Option eingeführt, dass die Hintergründe auf 16:9 gestreckt werden, damit man das auf dem modernen Monitor auch sieht, denn ursprünglich war das halt ein 4:3 Spiel. Hm. Wir haben es gespielt im 16:9 Modus, ich fand's okay. Es gibt auch ein bisschen Kritik.
Ich weiß, du hast ab und zu mal umgeschaltet, also man konnte ja die Versionen wechseln und muss zugeben, ich fand auch die alte Version, zumindest jetzt im direkten Vergleich, gar nicht so schlecht. Natürlich hat man sich an das Glatte so ein bisschen gewöhnt. Also gerade bei den Figuren ist es sehr aufgefallen. Beim Rest fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Also ich glaube, man gewöhnt sich an beides ganz gut. Und im direkten Vergleich, ja, mal mehr und mal weniger Unterschied.
Ja, also ich fand die Hintergründe fand ich durchweg gut. Und bei den Figuren muss ich sagen, da habe ich schon einen Unterschied gesehen zwischen dem Remaster und dem Original. Im Original waren die schon sehr grobkörnig, also es waren schon sehr grobe Pixel. Und in dem Remaster fand ich, sahen die echt richtig gut aus. Also das war echt ganz gut gemacht. Okay, was gibt's noch? Ah ja, Musik gibt's noch. Der Original-Soundtrack, der kann auch rekonstruiert werden. Die können auch die ganzen Source-Files rekonstruieren aus den Backups. Der Original-Soundtrack, der kann auch rekonstruiert werden. Also man schafft es hier sogar, die Original-Source-Files zu rekonstruieren aus dem Backup. Der Soundtrack, der stammt übrigens von Peter McConnell. Das ist ein ganz bekannter Computerspiele-Komponist zur damaligen Zeit. Und der Soundtrack, der ist nicht vom Orchester eingespielt im Original, sondern der ist einfach in so einem Composer am Computer gemacht. Und als man sich den nochmal so anhört, sagt auch der Peter McConnell, ja, so grundlegend ist er schon gut, gefällt mir immer noch, aber der klingt jetzt nicht so gut. Also da wäre es schon cool, wenn man das mal richtig machen kann, und zwar mit einem Orchester. Und man macht das dann auch. Und der ganze Soundtrack, der wird vom Melbourne Symphony Orchestra nochmal komplett eingespielt und aufgenommen. Und der ist dann auch Teil vom Remaster. Und der Remaster, der erscheint dann am 27. Januar 2015, und zwar für den Computer und für die PlayStation 4 und für die PS Vita. Also ist erstmal Sony exklusiv für die Konsolen, für den Handheld. Und viele Jahre später erscheinen dann auch noch Ports für andere Konsolen. Also für die Switch erscheint ein Port und für die Microsoft Xbox, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass Double Fine dann irgendwann mal gekauft wird von Microsoft.
Genau, also insgesamt liegen da so sagen, knapp zwischen 16 und 17 Jahren dazwischen, zwischen dem Original und dem Remaster. Und ja, da hat sich halt die Technik in der Zeit schon ziemlich stark weiterentwickelt, gerade bei den Grafiken, aber auch bei dem Sound, sodass sich das wirklich gelohnt hat, da was zu tun.
Genau, Christian, du hast noch was vorbereitet, glaube ich.
Genau, ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt mit dem Tag der Toten. Das ist jetzt heute schon öfter gefallen. Wir sind so ein bisschen drauf gekommen, weil, ja, wie du vorhin erzählt hast bei der Geschichte, dass alle vier Kapitel oder alle vier Jahre bei Grim Fandango spielen jeweils am Tag der Toten. Und das ganze Spiel, ja, dreht sich um Tote. Wir haben schon gesagt, es geht so ein bisschen um diese Totenkultur und auch diese Reise dahin und wie das Ganze gefeiert wird. Und alles dreht sich darum. Und da habe ich gedacht, dann muss ich mal so ein bisschen den Hintergrund beleuchten, weil es mich auch einfach interessiert hat, wie ist es entstanden. Und besonders, wie ist Tim Schäfer überhaupt auf diese Idee gekommen, sich damit so zu beschäftigen? Und ja, ich habe so ein bisschen recherchiert und wollte einmal dir oder euch die Details erzählen. Und zwar, der Tag der Toten ist immer am 2. November jeden Jahres. Der wird aber in der Regel schon am 31. Oktober begonnen und endet meistens so am 2. November. Also je nachdem, wo der gefeiert wird, wird er ein bisschen kürzer oder ein bisschen ausgedehnter gefeiert. Auf Spanisch heißt der Dia de Muertos und ist einer der wichtigsten mexikanischen Feiertage. Und was wird gefeiert? Es werden die Verstorbenen gefeiert, aber gleichzeitig wird auch das Leben gefeiert. Das ist eigentlich so der wichtigste Teil daran. Und ja, wie wird gefeiert? Es wird gegessen, es wird getrunken, es gibt Geschenke, es gibt große Altäre, es gibt ganz viele Verkleidungen. Und ja, hat mich so ein bisschen auch an Karneval erinnert, weil da wird eine richtig große Show betrieben. Den Ursprung hat das Ganze in Mexiko, aber mittlerweile wird es in ganz Lateinamerika gefeiert. Und so die typischsten Symbole, die man erkennt, sind die Calaveras, die Schädel, und die Calacas, die Skelette. Und ja, du hast im Spiel, glaube ich, am Anfang erzählt, auf dem Cover sieht man auch diese Schädel und diese skelettartigen Hände und Körper. Und ja, das sind halt wirklich für den Tag der Toten die wichtigsten Wiedererkennungsmerkmale. Geschichtlich ist seit 2008 ist der Dia de Muertos UNESCO-Weltkulturerbe. Und zwar gibt es da eine Kategorie vom immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Und ja, wurde übernommen, weil der anscheinend durch die Verbreitung in Lateinamerika so eine große Relevanz bekommen hat. Am Anfang war der auch nur in ganz bestimmten Gruppen von Menschen interessant. Mittlerweile ist der vollkommen unabhängig von Religion und auch ethnischer Herkunft. Das heißt, das verbreitet sich auch immer weiter. Da habe ich so ein bisschen auch an zum Beispiel Halloween gedacht, was ja auch am Anfang nur in gewissen Teilen von Amerika gefeiert wurde. Das hat sich dort verbreitet und mittlerweile ist es da sogar nach Europa rüber geschwappt. Und da merkt man, wie sich solche Feiertage, erstmal egal mit welchem Hintergrund, verbreiten können.
Glaubst du, dass es realistisch ist, dass wir auch in Deutschland demnächst mal den Dia de Muertos feiern? Ja, schon mal wie so Totenschädel.
Ich könnte es mir vorstellen, ja. Weil, also gerade durch das Internet und durch die sozialen Medien wird sowas ja immer weitergetragen. Und sagen wir, durch die Globalisierung, die Leute reisen in verschiedene Länder. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt, nehmen wir in Deutschland, dass da eine kleine mexikanische Gruppe wohnt, die das feiert und halt anderen Leuten zeigt, hey, der Tod muss nicht nur was Schlechtes sein, sondern wir können auch gleichzeitig mit den Toten das Leben feiern, dass das so einen anderen Blick auf diese ganze Sache gibt und damit vielleicht in ein paar Jahren es möglich ist, dass es auch hier gefeiert wird.
Also wenn das keinen religiösen Hintergrund hat, finde ich das ganz cool. Bei so einem religiösen Hintergrund finde ich es schwierig, weil wenn ich jetzt irgendwie als, nicht Angehöriger von irgendeiner Religion einfach sowas wie feier, dann würde ich mich dabei schlecht fühlen. Weil man da vielleicht auch so religiöse Gefühle irgendwie verletzt, aber wenn das nicht religiös ist, finde ich das
genau, es war am Anfang wohl mal ein bisschen religiös, aber das ist es halt mittlerweile nicht mehr. Und naja, sagen wir so, der Tote betrifft halt jeden und man geht eventuell auf eine Beerdigung, auch wenn man nicht tief religiös ist, weil man halt einfach den Menschen wertschätzen möchte oder halt sozusagen sich verabschieden möchte. Und das muss auch nicht unbedingt was mit Religion zu tun haben. Und ich denke, in dem Fall ist es genauso und das haben die Menschen halt in dem Bereich dann eingesehen. Ja, aber um da noch einen Schritt weiter zurückzugehen zur Entstehung. Die Wurzeln hat das Ganze in der präkolumbianischen Tradition bei den indigenen Völkern in Mexiko. Und ja, der Feiertag, der hat eine sehr lange Geschichte und war früher so eine Mischung aus indigenen Bräuchen und katholischen Riten. Ja, und deswegen, wie ich schon gesagt habe, das war mal von der Religion so gegründet. Aber heute ist es halt unabhängig davon. Und das hat aber auch sehr, sehr viele Jahre gedauert. Und ja, wie man das wahrscheinlich aus Erzählungen oder aus Dokumentationen kennt, diese Völker damals in Mexiko, die hatten ganz viele Rituale und die haben so Zeremonien durchgeführt. Die haben ihre Verstorbenen extrem geehrt und haben denen halt immer Respekt gezeigt. Das ist in der Kultur ganz, ganz wichtig. Und nach der Ankunft der spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert wurde der Feiertag dann mit diesen katholischen Traditionen ja wie verschmolzen. Also bei uns gibt es ja den Feiertag Allerheiligen, der ist am 1. November, und Aller Seelen am 2. November.
Ja.
Und die wurden dann ja verschmolzen, so ein bisschen angeknüpft. Und daraus ist dann halt dieser Tag der Toten geworden oder der Dia de Muertos. Und hat dann damit einfach einen neuen Namen bekommen. Ja, und sich seitdem immer weiter verbreitet. Und könnte ich mir vorstellen, dass es bei uns auch irgendwann gefeiert wird. Ja, nochmal, wie wird das Ganze gefeiert? Also, das Wichtigste ist natürlich, was glaubst du?
Essen.
Ja, bei jedem Feiertag ist Essen das Wichtigste, oder? Ja, und zum Essen gibt es ganz traditionell das Totenbrot, das Pan de Muerto.
Okay.
Es ist auch ein traditionelles Brot, kommt aus Mexiko, wird dort immer frisch gebacken und zeichnet sich dadurch aus, dass es so kleine, runde Knochen oder kleine Schädelmuster auf dem Brot geformt hat. Das heißt, man nimmt den Teig, macht ein kleines Brötchen oder Brot und bastelt dann aus Teig diese Figuren da drauf. Dann wird es mit Zucker bestreut, dann kommen da so Streifen drauf, das wird ganz bunt gemacht, verschiedene Farben, meistens die Farben von Mexiko, ein bisschen grün, ein bisschen rot. Und ja, durch den Zucker wird es leicht süß. Dann kommt dann noch ein bisschen Anis, ein bisschen Zimt drauf, damit es ein bisschen würziger ist. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, das zu verwenden. Einmal, man isst es natürlich, weil es lecker ist. Die andere Möglichkeit, es wird auf den Altären und auf Gräbern als Opfergabe benutzt. Das wird dann dort platziert, damit halt die Seelen von den Verstorbenen etwas auch davon haben. Und sozusagen, das ist wieder der Respekt von den Familien, von den Freunden, von den Hinterbliebenen, um da den Verstorbenen etwas Gutes zu tun. Und teilweise werden dann noch die Lieblingsgerichte, die Lieblingsgetränke dazugelegt, damit sozusagen die Verstorbenen auch zum Feiern kommen und nochmal in die aktuelle Welt zu Besuch kommen. Das ist so der Hintergedanke. Ja, und um diese Brücke zu schlagen zwischen dem Essen und den Verstorbenen, gibt es halt diese Altäre. Da kann ich nur empfehlen, sich einfach mal so ein paar Bilder anzugucken. Also Altäre, Dia de Muertos, die sind riesengroß teilweise. Die werden zu Hause aufgebaut, die werden auf Friedhöfen aufgebaut. Da gibt es öffentliche Plätze. Die haben sogar mehrere Ebenen. Also die sind teilweise ganz klein zu Hause, die sind aber auch teilweise riesengroß gebaut. Und zwar gibt es da verschiedene Elemente. Einmal die Elemente, die stehen für Leben und für Tod. Kann man sich vorstellen, also einmal das Brot, was sozusagen was Positives sein soll, aber halt auch so Totenschädel, die den Tod symbolisieren. Und dann gibt es die verschiedenen Ebenen, die gesetzt werden, zum Beispiel von eine Ebene ganz unten für die Erde und eine Ebene ganz oben für den Himmel, so dass die Toten von der Erde wieder auferstehen, in den Himmel gehen und aber auch wieder zurück auf die Erde kommen können, jederzeit. Das kannst du dir vorstellen, wie so ein. Sie bauen so modern gesagt wie ein Portal auf.
Ja, ja.
Diese Altäre werden geschmückt mit Essen, mit Getränken, Blumen, Kerzen, religiöse Gegenstände, teilweise Klamotten von den Verstorbenen, was sie an Hobbys hatten, was ihre Interessen waren. Schmuckstücke werden da draufgelegt. Das wird. Die werden verbunden, diese Altäre, mit Papiergirlanden. Kannst du es dir vorstellen, wie das aussieht, wenn das so riesengroß und bunt geschmückt wird?
Ich kann es mir vorstellen. Ich habe aber auch parallel hier mal kurz mal bei Herrn Google vorbeigeschaut, um mir mal ein paar Bilder anzeigen zu lassen. Und ich kann euch das echt empfehlen. Googelt einfach mal nach diesen Altären vom Tag der Toten. Und das ist wirklich, wirklich eindrucksvoll.
Genau, wir machen auch einen Link in die Shownotes rein, da könnt ihr mal so ein paar Bilder anschauen. Ist halt wirklich alles sehr bunt, sehr groß. Es soll die Seelen der Verstorbenen anlocken, damit sie halt zurückkehren und mit den Angehörigen, mit den Freunden, mit der Familie nochmal zusammen feiern können und einfach in Verbindung bleiben und das Ganze stärken. Und natürlich, der Tod soll betrauert werden, aber am Ende soll es etwas Positives bleiben, weil es soll ja schön sein für alle diese Feiertage. Ja, und der letzte Punkt, der noch wichtig ist, neben Essen und neben den Altären, sind die ganzen Kostüme. Die sind, da geht es genauso wie bei den Altären, bei dem Essen. Auf jeden Fall, wir machen einen Link in die Shownotes, guckt euch die Bilder an. Die sind extrem bunt, extrem fantasievoll. Da gibt es die sogenannten Katrinas und Katrinas. Die wurden von dem Künstler José Guadalupe Posada entwickelt. Und das sind Kostüme, die erinnern an weibliche Skelette bei den Damen und an männliche Skelette, die auch so ein bisschen ähnlich aussehen wie unsere Charaktere im Spiel. Nur im Spiel sind sie eher schwarz-weiß. Und bei der Feier selbst sind die Kostüme sehr, sehr bunt geschmückt. Die Gesichter werden weiß angemalt, Konturen mit schwarz und dann werden aber bunte Blumen draufgezeichnet, verschiedene künstlerische Aspekte, die ich gar nicht so beschreiben kann, weil ich da nicht so der künstlerische Typ bin, aber die können freundlich aussehen, die können böse aussehen, die können humorvoll aussehen, ja. Die können mit allem kombiniert werden, also sozusagen alles kann, nichts muss, so ein bisschen vom Grundsatz her. Und ja, wichtig, extrem viel Make-up, extrem viele Farben, viele Blumen, Symbole, Schmetterlinge, alles, was möglich ist. Ja, und das war's dann auch schon mit dem Dia de Muertos. Wie gesagt, wichtig, Essen, Altäre und Kostüme. Und ja, das spielt eine große Rolle in der mexikanischen Kultur und auch eine große Rolle hier im Spiel. Und schaut euch auf jeden Fall die Bilder an, die wir euch in die Shownotes setzen. Dann habt ihr da mal einen schönen Einblick und bin gespannt, ob ihn einer von euch schon mal gefeiert hat. Wenn das so ist, würde es mich mal interessieren, wie ihr ihn so erlebt habt.
Genau, und wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, welche Rolle jetzt der Tag der Toten bei der Entstehung und bei der Inspiration für Grim Fandango gespielt hat, dann empfehle ich euch auch mal einen Blick in unsere Shownotes. Da verlinke ich nämlich unter anderem ein Video, das heißt 8 Inspirations for Grim Fandango. Und da wird mal gezeigt, auch aus Seiten von Tim Schafer, was denn jetzt eigentlich so inspirierend war. Also beispielsweise gibt es ein Buch, das Tim Schafer hatte, wo viele Abbildungen drin sind, die auch stark an das Spiel erinnern. Und das finde ich halt echt cool, dass man sich irgendwo mal ein Buch anschaut und man stößt auf und merkt, ja, das sieht gut aus, das finde ich toll, da habe ich jetzt Lust, was mitzumachen. Und ich finde halt zum einen diesen Tag der Toten, finde ich sehr atmosphärisch, finde ich auch sehr stilprägend einfach. Zum anderen hat der Tim Schafer das jetzt auch noch in Grim Fandango kombiniert, so ein bisschen mit dem Film Noir, also der Film Noir, der schwarze Film. Das sind so diese meist ein bisschen pessimistischen Krimis aus den 40er, 50er Jahren. Es gab danach nochmal eine Welle mit so Film Neo-Noir, also so der neue Film Noir, das gab es später nochmal. Aber das sind so die Krimis wie jetzt, ich weiß nicht, Casablanca oder so diese Humphrey Bogart-Filme, die es halt sonst noch gab, wo meistens so ein Hardboiled Cop oder Privatdetektiv unterwegs ist und irgendwie eine Frau retten muss und irgendwie sich mit den bösen Jungs anlegt. Und da regnet es oft auch in den Filmen und die sind immer in Schwarz-Weiß. Und das ist zum Teil mit reingeflossen, aber halt auch ganz stark der Tag der Toten. Und ich finde diese Kombination richtig, richtig cool. Christian, bevor wir uns mit den schönen Dingen weiter beschäftigen, also mit der Trivia, hast du noch was anderes Schönes? Beispielsweise die Technik. Weißt du, ich mag ja beides. Ich bin ja ein riesen Technik-Fan. Und ich gönn's dir aber, dass du immer was...
Ja, ich weiß, dass du Technik liebst, deswegen flugst du auch immer, egal ob wir streamen oder aufnehmen, sagst du immer, ich liebe Technik.
Wenn sie funktioniert.
Wenn sie funktioniert, genau. Und das tut sie ja ganz oft nicht, ja. Nee, du musst zugeben, bei dem Spiel, du hast ja in der Geschichte schon extrem viel von der Technik erwähnt, die Grim Engine und das ganze 3D und mit der Lua-Skriptsprache, da war ja schon extrem viel Technik drin, deswegen will ich da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber eine Kleinigkeit noch, die damaligen Systemanforderungen, die fand ich extrem lustig, also 1998. Ich habe verschiedene Quellen gefunden, die sind im Großteil gleich, aber gehen so ein ganz kleines bisschen auseinander, wahrscheinlich je nachdem, wer sie geschrieben hat und wer welchen PC besessen hat. Die Minimalanforderung damals war ein Pentium 133 mit 32 MB RAM, einer 40 MB Festplatte, einer 2 MB Grafikkarte, einem Soundblaster und einem mindestens vierfach CD-ROM-Laufwerk, also Quadspeed. Empfohlen war allerdings eine 4MB 3DFX-Karte, die Voodoo-Karte, von der wir gesprochen haben, ein Pentium 200 MMX und ein 64 MB RAM-Riegel da rein. Das waren so die wichtigsten Fakten. Und die Auflösung der Grafikkarte sollte mindestens 640 x 480 sein.
Mega. Ich erinnere mich gerade noch an MMX. Gibt es heute noch MMX-Prozessoren? Das war doch die Multimedia-Extension von Intel.
Ich glaube nicht, dass es die gibt. Und wenn, ist sie einfach drin und wird zumindest nicht mehr so krass beworben. Ich glaube, mittlerweile ist alles, was es damals an Technik gab, in irgendwelchen Prozessoren noch eingebaut. Aber MMX war doch auch so ein Werbe-Add-on, oder? Am Titel. Hast du ein Pentium 133, hast ein Pentium 200 und dann, wie können wir den Pentium 200 besser verkaufen? Nehmen wir den gleichen und schreiben MMX hinten dran. Und
ja, ich glaube schon, dass der irgendwas konnte, aber ich glaube, das hebe ich mal auf, die Antwort für unser Pentium-Prozessoren-Special. Gott, ich hätte so Lust mal auf sowas, aber
da werden wir wieder drauf festgenagelt auf unser Special.
Im ersten Quartal wird es nicht mehr kommen.
Nee, nicht ganz. Nee, viel mehr Technik haben wir auch nicht. Das meiste hast du erzählt, die LucasArts-Technik. Da bist du drauf eingegangen, wie die Crime oder Crim Engine sich entwickelt hat. Und da wollen wir euch jetzt nicht mit harten Technikfakten versorgen, sondern wollen zu dem richtig lustigen Teil übergehen, und zwar zu Trivia.
Ja, ich glaube, so ein oder zwei kleine Trivia-Fakten haben wir, glaube ich. Und Christian, ich würde einfach mal mit was Einfachem anfangen, okay?
Hau rein.
Also, das Originalspiel, du hast es gerade mal vorgelesen, was man da für eine Hardware brauchte, damit das Spiel ordentlich läuft. Wenn man das Originalspiel auf einer modernen Hardware laufen lässt, und zwar jetzt ohne irgendwelche Patches und auch nicht die Remaster-Version, dann ist das Spiel nicht mehr so wirklich lösbar. Denn auf dem schnellen Rechner, da funktionieren im zweiten und im dritten Jahr manche Sachen nicht mehr so. Und vielleicht kannst du dich erinnern, es gibt auch die Situation, dass du Fahrzeuge steuerst in dem Spiel. Und ich erinnere mich an eine Situation, da sind wir in so einem Fahrstuhlschacht mit einem Stapler. Und da müssen wir schnell auf den Knopf drücken, dann gehen wir zu dem Stapler, steigen ein, fahren mit dem Stapler und können uns dann mit diesen Zinken vom Stapler irgendwie verkeilen. Und ich glaube, ich habe es 5 oder 6 Mal probiert, bis es mit dem Timing funktioniert hat. Und das ist beispielsweise eine Stelle, die auf dem schnellen Rechner mit der originalen Version nicht mehr funktioniert. Also da kriegst du das Timing halt nicht mehr hin. Und ich habe auch noch gelesen, auf manchen modernen Rechnern stürzt es halt auch einfach ab. Wobei, das ist kein cooler Trivia-Effekt, aber das mit dem Timing fand ich schon ganz interessant.
Stimmt, ich erinnere mich auch noch an die Szene, da haben wir gesagt, hey, wir wissen doch, wie es funktioniert. Und trotzdem war es schwierig hinzubekommen und zu sagen so, ja komm, ich muss es doch jetzt schaffen, obwohl ich weiß, wie es geht.
Ja.
Also es moderne Rechner und Remastered-Version war trotzdem schwierig. Ja, ein weiterer Trivia-Fakt, der mir ehrlich gesagt während des Spiels gar nicht aufgefallen ist oder nicht bekannt war, den ich jetzt erst im Nachhinein rausgefunden habe. Und zwar die deutsche Stimme von Manny Calavera im Spiel, die hätte mir eigentlich bekannt vorkommen müssen. Und zwar ist das der Tommy Pieper. Und der hat seine Stimme damals der TV-Figur Alf geliehen. Ja, und der Tommy Pieper, der war Synchronsprecher und nach dem Serienaus von Alf hatte er noch verschiedene andere Rollen und wurde dann unter anderem für Grim Fandango engagiert.
Was sicherlich seine bedeutendste Rolle ist. Aber ich wusste das auch nicht. Ich habe es mir jetzt danach nochmal angehört, eben nochmal auf YouTube reingehört. Und wenn man es weiß, dann hört man das schon. Aber hast du gewusst, dass Tommy Pieper auch noch andere sehr, sehr, sehr bedeutende Synchronisationsrollen hatte? Zum einen hat er Hikari Sulu gesprochen, also die Figur aus Star Trek, und zwar in 2 Star Trek Filmen, in Teil 4 und in Teil 5.
Nee, wusste ich nicht.
Also ist der Schauspieler ist der George Takei, den hat er gespielt. Aber ich glaube, seine wahrscheinlich mit Abstand größte und einflussreichste Rolle ist Tommy Pieper, der hat auch den Bausparfuchs von der Bausparkasse Schwäbisch Hall gesprochen.
Oh, Wahnsinn.
Kennst du das? Also da gibt's da diese Werbung, Schwäbisch Hall, auf diese Steine können sie bauen, so eine Zeichentrick-Animation. Ja. Da gibt's so einen Zeichentrick-Fuchs und den hat auch der Tommy Pieper gesprochen.
Da mega. Muss ich mal reinhören in die alten Werbe. Aber wir wollten doch sowieso mal eine Folge machen mit alten Werbe-Jingles.
Ja.
Werbung der 90er Jahre.
Hätte ich voll Bock drauf. Da kann ich noch mitsprechen. Okay, hast du noch was, Christian? Natürlich hast du noch was. War eine rhetorische Frage.
Klar, aber jetzt bist du doch erstmal dran. Ich will doch nichts wegnehmen.
Stimmt, also, guck mal, das war ja eine Kollaboration jetzt, dass wir es beide gemacht haben. Ja, also eine Sache, die ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, war, also wenn du halt nichts tust und ein bisschen Idle-Time hast, dann steckt sich halt der Manny eine Kippe an und raucht halt. Und wie gesagt, im Handbuch steht es halt drin, dass es in dem Spiel halt wirklich Tabakkonsum gibt, dass ja Alkohol getrunken wird. Und steht halt drin, hey, alle Figuren, die rauchen in dem Spiel, weil sie halt auch tot sind. Und denkt mal drüber nach. Und das fand ich auch ganz lustig.
Denkt mal drüber nach.
Denk mal drüber nach.
Ja, eine kleine LucasArts Spezialität. Wenn man während des Spiels die Buchstaben B, L, A und M eingibt, explodiert Manny in seine Einzelteile, setzt sich danach wieder zusammen und ruft nur kurz Autsch. Und das ist so ein ganz klassischer LucasArts-Witz, der auch schon in Monkey Island vorkam. Und findet sich wohl auch nicht mit dem Wort direkt, aber auch in anderen Spielen wieder.
Okay. Okay, ja, ich habe auch noch einen. Als man das Spiel entwickelt hat, hat man sich erstmal auf die Suche nach einem Namen gemacht. Und wir haben jetzt gesagt, Grim Fandango. Grim heißt grimmig. Fandango ist dieser Totentanz, also der grimmige Fandango. Ursprünglich hatte das Spiel aber einen anderen Arbeitstitel, denn Tim Schafer dachte, hey, er nennt das Spiel einfach Deeds of the Dead, was ein lustiger Name ist, denn Deeds of the Dead kannst du übersetzen mit die Taten der Toten und das erinnert aber auch an so diverse Zombie-Filme, die halt auch so Da-da-da of the Dead haben, so Night of the Living Dead oder so und finde ich einen coolen Namen. Man hat dann später gesagt, ja, also wir wollen kein Spiel irgendwie publizieren hier bei LucasArts, wo irgendwie Dead im Titel drin steht. Das geht gar nicht, da brauchen wir einen anderen Namen. Dann kam es zu Grim Fandango. Aber, und das ist der Trivia-Fact, im Trivia-Fact, der Name erscheint trotzdem im Spiel. Es gibt ja so eine, Bar in dem Spiel. Ich glaube, in Jahr 2 oder in Jahr 3 sind wir mal in einer Bar. Da gibt es eine kleine Bühne und da gibt es eine Figur, die Olivia, die zitiert da irgendwelche Gedichte. Und in einem Gedicht kommt diese Zeile vor. Ah, okay. Deeds of the Dead.
Cool. Ja, es gibt bestimmt noch einiges an weiterer Trivia. Aber ich habe jetzt nichts mehr gefunden, was mich jetzt total vom Hocker gerissen hat. Deswegen würde ich jetzt gerne zur nächsten Kategorie gehen, und zwar das ganz klassische How Long to Beat.
Da bin ich mal gespannt. Haben wir es gebeatet, oder?
Nee, haben wir nicht ganz geschafft, aber ich würde sagen, das lag ja nur daran, dass wir auch nebenbei noch bestimmt ganz wichtige andere Themen im Stream besprochen haben. Und eventuell hat der Chat uns ja auch mal abgelenkt.
Absolut.
Nein, also die Main Story wird hier ungefähr festgesetzt mit 11 Stunden. Main Story plus Extras 11,5 Stunden und der Completionist mit 12 Stunden. Wir haben insgesamt 15 Stunden gespielt. Also ich finde, wir sind relativ nah rangekommen. Ich hatte vorher mal bei anderen Leuten gefragt, die es gespielt haben. Die sagten alle, sie lagen teilweise bei 20 Stunden. Ich glaube, bei uns ist der Vorteil, dass wir uns dann so ein bisschen ergänzt haben, eventuell auch irgendwie Rätsel gemeinsam gelöst haben, weil wenn man vor manchen Rätseln wirklich ohne Lösung alleine sitzt, ja, kann das schon mal ganz schön lang dauern. Wenn man da auch bei den vielen Orten, wie so 100 verschiedene Orte, da hin und her läuft und nicht weiterkommt oder irgendwie eine Kleinigkeit vergisst. Ich glaube, das kann Zeit kosten. Diese 11 Stunden halte ich für sehr ambitioniert, aber auf jeden Fall möglich.
Sehe ich aber genauso. Das erinnert mich halt auch an meine Jugend. Da habe ich also Adventures auch sehr oft mit Kumpels am gleichen Rechner gespielt. Und das war ja ähnlich wie bei uns, wenn wir es jetzt übers Internet spielen, dass man drüber spricht und man gibt sich Tipps und so. Und wenn du zu zweit oder zu dritt bist, dann hast du einfach viel mehr Ideen. Und ich finde das halt auch bei uns echt cool. Einer von uns hat eine Idee oder Leute aus dem Chat haben eine Idee, wo man mal ausprobieren kann. Und das macht mir schon mehr Spaß, denn bei manchen Adventures kann schon der Frustfaktor echt hoch sein, wenn du irgendwo hängst. Also meine Erinnerung, ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, ist Indiana Jones 4. Da hing ich extrem. Das habe ich allein gespielt, ohne Kumpels, und da gab es Stellen, da habe ich Wochen gebraucht, weil ich einfach als Kind nicht draufgekommen bin.
Genau, und bei uns kommt halt noch dazu, dass wir bei den 15 Stunden, da ist halt wirklich noch alles mögliche andere dabei. Wir quatschen ja auch noch so ein bisschen und ja, keine Ahnung, dann haben wir mal das Thema Filme nebenbei oder das Thema Schokolade, über das wir uns ausführlich unterhalten müssen, weil es auch ein wichtiges Thema ist. Und ja, da geht dann die Zeit auch mal so ein bisschen voran.
Ja.
Willst du noch was über den Speedrun zu dem Spiel sagen? Weil das haben wir ja gesagt, wir haben 15 Stunden gespielt. Was hat denn so der schnellste Spieler der Welt geschafft?
Also der schnellste Grim Fandango-Spieler mit der Remaster-Version, der hat auf dem PC 56 Minuten und 54 Sekunden gebraucht und ich finde das total verrückt. Also dieses Spiel so schnell durchzuspielen, das finde ich echt eine sehr, sehr krasse Leistung.
Unter einer Stunde ist schon, ja. Wir haben es ja schon öfter gesagt, das ist diese Speedruns sind immer eine große und starke Leistung. Ja, aber unter einer Stunde, weiß auch nicht.
Ja, also mich spornt ein Speedrun jetzt nicht an. Ich finde das nur eine sehr interessante Geschichte immer, dass es Leute wirklich gibt, die da echt wahrscheinlich viel Zeit im Training investieren, um da so stich dran zu kommen oder um solche krassen Zeiten da aufzustellen. So Adventure-Speedruns, das ist was ganz Spezielles.
Ja, ich glaube, die müssen sich da lang drauf vorbereiten. Und wer da Interesse hat, Link ist auch in den Shownotes. Einfach mal draufklicken, die meisten Spieler machen da auch so kleine Notizen dran und schreiben dann so ein bisschen, wie sie das gemacht haben und was ihnen wichtig war. Und eventuell steht dann auch mal, wie viele Anläufe sie gebraucht haben. Und teilweise geht es dann wirklich nur um wenige Sekunden oder wenige Minuten. Ja, bei einem Spiel, was eigentlich viele Tage, Stunden, Wochen dauert.
Ja. Und es gibt natürlich auch ein paar Testberichte, die haben wir wie immer bei cultboy.com gefunden. Und wenn man sich die mal so anschaut, die haben das Spiel schon ziemlich gut bewertet. Also den Anfang macht hier die PC Games 1,99. Die gibt insgesamt 91% als Wertung. Dann die PC Joker, die gibt 88%. Die PC Player, die gibt 89%. Und die Powerplay, die ja manchmal immer so ganz spezielle Wertungen gab, die gibt auch 89%. Und ohne jetzt das Fazit von mir so irgendwie vorwegnehmen zu wollen, muss ich sagen, kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, was ich noch gefunden habe, auch zum Thema Testberichte, es gab im Dezember 2011 hat die Website Adventure Games eine All-Time 100 Top Adventure Games Liste rausgebracht. Und die hatte ich mir mal angeguckt und wollte wissen, wo Grim Fandango da gelandet ist. Und da war ich ein bisschen erstaunt und habe gedacht, es ist gelandet auf Platz Nummer 1.
Wow.
Das heißt, die Seite hat gesagt, das ist das Ende 2011 das beste Adventure Game, was es gibt. Und ich habe mir den Text mal rausgesucht und habe den übersetzt und so zwei Absätze davon möchte ich mal vorlesen. Also es gibt seit langem die Vorstellung, dass kein Spiel eine perfekte Wertung erhalten sollte, weil kein Spiel perfekt ist. Manch einer mag pingelig sein und sagen, dass Grim Fandango aufgrund der hakeligen Steuerung oder der blockigen Charaktermodelle nicht als perfekt gelten kann. Aber gut, Tim Schäfers Meisterwerk mag nicht perfekt sein, aber es ist so nah dran wie kein anderes Spiel des Genres je zuvor. Das ist so die Einleitung von dem Text. Und ganz am Ende steht noch, es hat vielleicht nicht die unglaublichste Grafik, die witzigsten Sprüche oder die cleversten Rätsel, aber es hat eine völlig einzigartige Alchemie dieser Elemente, die zu etwas Erhabenem führt. Im Ernst, tot zu sein hat noch nie so viel Spaß gemacht.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja. Es hat mir irgendwie gefallen, deswegen. Und so, wenn so eine Seite wie die Adventure Gamers das auf Platz 1 setzen, hat das ja auch was zu bedeuten. Und ich finde die Liste generell sehr interessant. Also es sind auch andere Spiele drauf, die wir gespielt haben und die wir bewertet haben und wie die da im Verhältnis gesetzt werden und warum sie auf diesen Plätzen landen, auf jeden Fall sehenswert und lesenswert. Zeigt aber halt auch, dass andere Leute dieses Spiel genauso gut bewerten wie die Testberichte, die du gerade erwähnt hast.
Ja.
Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie unser Fazit dazu ausgefallen ist, so das Persönliche.
Bin ich auch gespannt. Christian, soll ich mal anfangen mit dem Fazit?
Ja, fang du diesmal an. Sonst habe ich mal angefangen und dann
also,
leg mal los.
Ich kann natürlich nur die Remaster-Version bewerten, denn ich habe das Original nicht gespielt und ich habe zwar ab und zu mal umgeschalten, aber ich habe zu 95% Remaster gespielt. Wobei, wir haben jetzt auch gelernt, so krass unterscheiden tut er sich nicht. Und die ganze Story ist die gleiche und die Spielinhalte sind die gleiche etc. Mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe diesen Humor. Manny ist ein cooler Typ und die ganzen anderen Leute, die mitspielen, sind auch alle cool. Also Klotte ist der Chauffeur, mega lustiger Charakter. Auch die Meche ist total cool. Und ja, ich meine, diese ganzen Wendungen, die es in dem Spiel gibt. Also, dass du plötzlich diese Untergrundarmee dann noch hast oder diese Revolutionäre und auch so tolle Ideen. Also so die Idee, hey, wenn du tot bist, was passiert denn dann eigentlich, wenn jemand Gewalt ausüben möchte? Also kannst du sterben, wenn du tot bist? Und ja, so ähnlich. Also sterben kannst du nicht, du bist schon tot, aber du kannst trotzdem, also ich möchte es nicht verraten, was sie sich ausgedacht haben, aber die Idee ist cool. Also ja, es gibt da auch Pistolen und wenn du mit der getroffen wirst, dann war es das auch mit dir. Also die haben viele kleine Ideen gehabt, haben viele coole Referenzen eingebaut auf Sachen und die Story plus der Humor, das fand ich wunderbar. Aber, ich muss sagen.
Jetzt kommt das große Aber.
Aber, ich spare mir das Aber noch ganz kurz. Ich fand die Musik auch mega. Im Vorfeld hat mal irgendjemand gesagt, dass man sich mal anhören soll, wie der Unterschied ist zwischen dem Soundtrack von der Remaster-Version und der Originalversion. Ich habe das auch gemacht und wenn man genau hinhört, dann hört man schon einen Unterschied. Was halt daran liegt, dass der neue Soundtrack halt komplett neu eingespielt wurde mit einem Orchester. Und diese Orchesterversion ist auch die ich mir jetzt echt ziemlich oft bei Spotify angehört habe. Da gibt's das, ich vermute wahrscheinlich bei Apple Music oder so kriegst du es wahrscheinlich auch. Gab's übrigens auch zum 20-jährigen Jubiläum vom Release von Teil 1, beziehungsweise das heißt Teil 1 vom Original, gab's den Soundtrack auch auf Vinyl, also auf Schallplatte. Und der ist mega. Der Soundtrack ist richtig, richtig, richtig stark. Das ist so, ich kenne mich mit Musik nicht so krass aus, so, ich sag mal mexikanisch. Also es passt irgendwie so voll gut. Es passt aber auch so in die 50er Jahre vielleicht. Und ich habe da super gern mir diese CD angehört, dieses Album. Das ist wunderbar. Und jetzt komme ich zum Aber. Es gibt ein paar Sachen in dem Spiel, die haben mich wahnsinnig gemacht. Das eine ist das Inventar. Hey, das Inventar, du drückst einen Button oder du klickst mit der Maus auf eine Schaltfläche und dann siehst du so eine Großaufnahme von Manny, also von der Hauptfigur, so von der Brust von Manny, du siehst so seine Hände und dann hält er halt irgendwie einen Gegenstand in der Hand und wenn du kannst nach links und rechts drücken und dann blättert der durch die Gegenstände. Das heißt, du siehst immer nur einen Gegenstand. Du kannst dann einen Knopf drücken, dann sagt Manny, was das ist. Du kannst einen anderen Knopf drücken, der nimmt das in die Hand. Dann hast du wieder die normale Perspektive. Da kannst du nochmal drücken, dann benutzt das. Das ist mega hakelig. Dieses Inventar macht keinen Sinn und ist einfach Murks. Punkt. Da habe ich recht, da lasse ich nicht mehr mit mir diskutieren. Also das Inventar hat mich mega genervt. Und was leider auch ein bisschen ungünstig war, finde ich, ist die Steuerung. Also mit der Maus ist das schon mal echt ganz gut. Leider hast du aber an manchen Stellen ziemlich ungünstige Kameraperspektiven, weswegen du einen Raum mal nicht siehst oder eine Tür. Das ging uns, wenn du dich noch erinnerst, Christian, das ging uns direkt am Anfang so. Erstes Jahr in dem Gebäude vom DoD, da war ein Raum und den haben wir am Anfang einfach nicht gesehen.
Das war dieser Raum mit der Rohrpost.
Ja, genau.
Dieser Techniker das Rohrpostsystem gecheckt
Richtig.
Hat und da mussten wir unbedingt rein, um da was ein Rätsel zu lösen. Und ich weiß noch, da hat sich die Perspektive immer gedreht und durch diesen Dreh der Perspektive haben wir nicht gemerkt, dass die Tür auf der anderen Seite eine andere Tür ist als vorher. Und es war, glaube ich, also, ich dachte, geh doch mal dahinter und durch Zufall sind wir dann langgekommen, haben gemerkt, oh, da ist
ja was.
Also es war wirklich, ich würde sagen, es war mehr Zufall als Absicht.
Ich würde auch sagen, es war Zufall. Also da gab es ein paar wenige Stellen, wo das sehr ungünstig war. Und ansonsten noch ein Kritikpunkt. Das zweite Jahr hatte dermaßen viele unterschiedliche Orte, dass es einfach zu unübersichtlich war. Und das fand ich ein bisschen schade. Das hat mir, das hat einfach eine große Länge reingebracht und auch so ein bisschen Frust, so nach dem Motto, hey, ich weiß jetzt, wo ich hin muss, aber hey, boah, wo ist denn das jetzt nochmal? Es sind einfach zu viele Orte irgendwie. Aber unterm Strich würde ich sagen, ist das ein sehr tolles Spiel. Ich fand den Ausflug in die dritte Dimension, ja, also ich bin so eher der Purist, was Adventures angeht. Ich mag 2D-Sachen oder so 2,5D-Geschichten. Ich glaube, das hätte auch als cooles Pixel-Adventure, vielleicht im Stil von Monkey Island 3, gut funktioniert, so als Comic-Adventure. Aber trotzdem, mit den ganzen Schwächen, die ich jetzt aufgezählt habe, ist es immer noch ein cooles Spiel. Und wenn ihr es nicht kennt, dann kauft es euch. Also entweder für einen PC, das gibt es oft beispielsweise bei GOG relativ günstig. Oder wenn ihr eine Switch habt, das gibt es auch für die Switch ab und zu im Angebot. Ich glaube, da kannst du es auch richtig cool spielen. Ja, und unterm Strich würde ich sagen, Daumen hoch, empfehlenswertes Spiel. Christian, wie ist denn dein Fazit?
Ja, mein Fazit ist im Grunde sehr ähnlich. Also so auf so einer Skala würde ich auch sagen, von 10 Punkten würde ich 8 bis 9 geben, irgendwas in dem Bereich. Also eine relativ hohe Wertung in der Gesamtzahl. Du hast viele Sachen schon erwähnt. Also was mir nicht so gut gefallen hat, war hauptsächlich auch das Inventar. Ich glaube, das hat mich auch beim Spielen wahnsinnig gemacht, weil es keinen Überblick gab. Also ich kenne das von den ganzen anderen Adventures so, dass du halt auf einen Knopfdruck siehst, was ist im Inventar drin. Du hast entweder unten eine Leiste mit Symbolen, du hast eine Leiste, die du aufklappen kannst oder einfach durchscrollen kannst. Und bei dem Spiel ja auf Vollbild immer nur ein Item da. Und das durchzugehen, jedes Mal zu öffnen, das hat irgendwie so ein bisschen mein Gamer-Herz geschmerzt, muss ich sagen. Und da habe ich mich auch, glaube ich, jedes Mal drüber aufgeregt und tue es auch immer noch. Da denke ich mir, da hätten sie in der Remaster-Version irgendwas anders machen können. Vielleicht 4 Items auf einer Seite zeigen oder, keine Ahnung, der Manny macht seinen Mantel auf und dann sieht man, was da alles drin ist. Da passt ja eine ganze Menge rein. Lustigerweise, ich fand auch im Inventar an einer einzigen Stelle die Grafik nicht gut. Also die Grafik im Spiel hat mir gut gefallen, die Hintergründe schön gemacht, die Personen schön gemacht, also wirklich alles sehr, sehr liebevoll. Und das Inventar kam mir vor, keine Ahnung, ob das am letzten Tag entstanden ist, weil sie keine Zeit mehr hatten, irgendwie so was wie in die Richtung. Deswegen, das ist mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Ansonsten auch die Länge der Jahre hat mich so ein bisschen irritiert. Also das Jahr 1 war ja ein schöner Einstieg. Muss zugeben, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan, so einen roten Faden zu finden und auch überhaupt in das Setting reinzukommen, weil ich es gar nicht verstanden hatte. Hat ein bisschen länger gedauert als bei anderen Spielen. Hatte mich verwundert, weil LucasArts Games, da war ich relativ schnell in der Perspektive drinne und habe mich da direkt wohlgefühlt. Das war bei dem Spiel nicht so. Als dann das Jahr 1 so ein bisschen fortgeschrittener war super. Dann kam Jahr 2 und ich hatte das Gefühl, das hört überhaupt nicht mehr auf. Also, ich glaube, es lag nicht daran, dass wir uns jetzt so doof angestellt haben, aber es waren halt die extrem vielen Orte und auch die vielen Rätsel und es hat sich so in die Länge gezogen. Dann dachte ich mir so, boah, also wenn das Jahr 3 und das Jahr 4 auch noch so lang wird, weil das wussten wir von Anfang an, das sind 4 Jahre und es spielte eigentlich nur an einem Tag. Wow, das wird ein ganz schönes Stück Arbeit. Und dann war plötzlich Jahr 3 war ein bisschen kürzer, aber auch noch recht lang. Und Jahr 4 war dann wieder ganz kurz. Das ist ja oft so, dass die letzten ein bisschen kürzer sind. Aber da hätte ich mir persönlich so ein bisschen mehr Gleichverteilung gewünscht. Also vielleicht ein bisschen mehr Inhalt im Jahr 1 mit rein, aus dem 2er. Das kann man überall verteilen. Einfach so ein bisschen mehr Gleichgewicht, damit man so auch eine Perspektive hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass einige Spieler im Jahr 2 aufgehört haben, weil sie sagen, hey, das geht ja gar nicht. Ich habe keinen Bock, das zu Ende zu spielen. Zumindest, wenn man an manchen Stellen nicht weiterkommt und jetzt nicht direkt eine Lösung zur Hand hat oder jemanden, der einem hilft.
Ja, also wenn ich da ganz kurz mal einhaken darf, das sehe ich genauso. Also Jahr 2 war für mich auch einfach, ich habe es ja auch selber gerade gesagt, das war einfach ein bisschen too much.
Ja, und ich weiß noch, wir haben das gespielt und dann hatten wir uns, wir haben zusammengespielt, haben wir gesagt, hey, komm, heute schaffen wir Jahr 2 fertig, ja? Und dann an dem Abend so, hey, gut, wir schaffen es nicht, ey, nächstes Mal. Und beim nächsten Mal haben wir gespielt, ich glaube 2-3 Stunden, und dann so, also heute schaffen wir es auf jeden Fall. Und am Ende des Tages so, boah, wir haben es wieder nicht geschafft, ey, was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein. Das heißt, wir haben schon, ohne es zu wissen und ohne da zu recherchieren oder andere zu fragen, damit gerechnet, dass die Teile entweder ähnlich groß sind oder wir hatten selbst so ein Gefühl von, hey, wir haben jetzt hier viel gesehen, die Rätsel, die schaffen wir, wir kommen jetzt weiter. Und dass das nicht passiert ist, hatte uns beide irgendwie so ein bisschen, ja, ich würde sagen, nicht frustriert, aber so ein bisschen verwundert und irritiert, ja.
Ja,
genau, also deswegen die.
Was man da vielleicht noch sagen kann, ich hatte mir das noch rausgeschrieben. Ursprünglich hätte das Spiel auch noch umfangreicher sein sollen. Also man hat am Schluss da wohl auch noch Content rausgeschnitten aus dem Spiel, vor allem aus dem hinteren Bereich, also wie so dritter oder vierter Teil. Und anscheinend sind dadurch auch manche Sachen am Schluss ein bisschen schwieriger geworden, als es eigentlich gedacht war, weil da halt quasi auf dem Weg halt zwischendrin so ein paar Zwischenschritte irgendwie fehlen. Also ich weiß nicht, was das ist, aber das habe ich gelesen, dass da wohl was gecuttet wurde. Und vielleicht liegt das auch am Schluss daran, dass das so nicht gleich verteilt ist einfach.
Ja, das kann natürlich sein. Ja, und der dritte Punkt ist so dieses ganze Thema, ja, Grafik, Perspektive und Steuerung. Das hast du hast eben auch schon mal so ein bisschen erwähnt. Da ist mir, ich habe es nicht gesteuert, du hast es ja gesteuert, ich habe es aber beobachtet, wie du dich verhalten hast bei der Steuerung. Und ich habe dich jetzt schon bei ganz vielen Spielen erlebt, ja. Und du bist da, du hast den Clickflow, du bist da selbstsicher ohne Ende. Aber bei dem Spiel hast du dich an manchen Stellen ganz schön verhaspelt. Du hast ja diesen Steuerungswechsel gemacht, manchmal mit der Maus oder mit dem Touchpad und manchmal mit den Tasten. Und hat mich so ein bisschen auch an Full Throttle erinnert, weil es einfach unglaublich schwer war zu steuern. Dann sind manche Zwischenebenen eingeführt, dann geht man irgendwie eine Treppe runter, dann läuft der Manny einfach weiter runter, obwohl man auf der halben Stelle noch irgendwie eine Szene hatte, die man aber nur erreicht, wenn man irgendwie eine besondere Steuerungs-Action macht. Und es war nicht schlimm, es war auch okay, du hast dich wahrscheinlich dran gewöhnt, aber es hat genervt, würde ich sagen.
Ja.
Das sind so die Punkte, wo ich sage, hey, ist nicht dramatisch, aber eigentlich bei einem Spiel von den Entwicklern mit der Qualität, mit dem Hintergrund, hätte ich gedacht, das läuft noch besser. Ja, deswegen so da 1-2 Punkte Abzug im Ganzen, aber der Rest echt super. Mir besonders gut gefallen der Humor, der schwarze Humor, der
Mega.
Humor an jeder Ecke. Also da haben sie auch wirklich die Charaktere eingebaut, die sind alle humorvoll. Die machen sich gegenseitig im Tode noch das Leben lustig. Ja, der Soundtrack war wunderbar, die Stimmen, die Sprache und so insgesamt das ganze Gefühl zu dem Spiel war super. Das hat auch Spaß gemacht. Deswegen da, die meisten Details haben wir schon jetzt erzählt. Du hast eben erwähnt, was das Spiel ausgemacht hat und deswegen muss ich nicht alles nochmal wiederholen. Auf jeden Fall. Daumen nach oben. Kann ich eben nur empfehlen.
Ja, sehr schön. Ja, zum Schluss bleibt uns nur noch erstmal Danke zu sagen fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr noch folgende schöne Dinge machen, jetzt nachdem ihr den Podcast angehört habt. Ihr könnt uns, sofern ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr uns beispielsweise in Social Media folgen. Da sind wir unterwegs bei Instagram und wir sind unterwegs bei Twitter und wir sind bei Mastodon unterwegs. Und die ganzen Links, die findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite unter grobepixel.de. Wir würden uns ganz arg über Feedback freuen. Also wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr damals Grim Fandango gespielt? Wenn ja, wie war eure Erfahrung? Oder habt ihr es ja vielleicht jetzt vor kurzem nochmal gespielt? Wie hat es euch da gefallen? Ihr könnt uns gerne E-Mail schreiben unter feedback@grobepixel.de oder uns, wie gesagt, per Social Media kontaktieren. Oder aber auch per Discord, denn wir haben auch einen Discord-Server, Die ganzen Details, die findet ihr auch entweder als Link in den Shownotes oder als Link auf der Website oder unter grobepixel.de/discord. Und ja, da sind einige Leute mittlerweile schon und der Christian ist da jeden Tag unterwegs und ich auch. Und das macht wirklich Spaß, da ist so eine kleine Community. Und wir quatschen da auch viel über alle möglichen Themen, natürlich auch viel über Spiele, über so alte Retro-Sachen. Und wir spielen auch gern ab und zu mal so ein paar Community-Sachen, ein bisschen Mario Kart oder irgendwelche anderen Sachen. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn es noch ein bisschen Zuwachs gibt.
Genau, da könnt ihr auf jeden Fall teilnehmen an kleinen Umfragen, die es immer gibt. Welches Spiel wird als nächstes gespielt und welches Spiel kommt auch eventuell als nächstes in Podcast? Und besonders, wenn ihr da Vorschläge habt für gute Spiele, da haben wir über die Community schon richtig gute Tipps bekommen, die wir direkt in unsere Liste mit aufgenommen haben.
Ansonsten, wenn ihr Lust habt, wir sind normalerweise immer montagabends bei Twitch unterwegs. Auch da heißen wir Grobe Pixel. Den Link findet ihr da auch entweder in den Shownotes oder auf unserer Website. Und ja, das ist immer lustig. Da spielen wir meistens so, ja, keine Ahnung, 2 Stunden, manchmal auch ein bisschen länger. Und das ist immer lustig, wenn da Leute dabei sind im Chat. Und
ja, da könnt ihr euch sozusagen gemütlich mit einem Kaltgetränk in den Sessel lehnen und uns zugucken oder auch mal kleine Tipps geben oder zumindest Ideen äußern. Besonders lustig, wenn ihr das Spiel selbst nicht gespielt habt und nicht kennt, einfach mal sagen, wie ihr es machen würdet. Und dann probieren wir es direkt aus.
Genau, das ist für uns auch ein bisschen, ich habe es vorhin ja gesagt, das ist ein bisschen für uns, wie wenn wir einfach auch früher mit unseren Kumpels gemeinsam am Computer gesessen sind. Genauso ist das auch. Und das ist lustig, weil bei manchen Adventures hat keiner eine Ahnung, was man da jetzt macht. Und da ist es schön, wenn uns beiden die Ideen ausgehen, wenn es dann noch ein paar Leute mit anderen absurden Ideen gibt. Und manchmal passt das dann auch. Genau. Und last but not least, wenn ihr Bock habt, ihr könnt euch auch eine coole Tasse kaufen von den groben Pixeln oder ein T-Shirt. Wir haben da so ein paar Sachen im kleinen Online-Shop. Die Details dazu, die findet ihr auch auf grobepixel.de/shop oder als Link in den Shownotes. Oder auf unserer Website. Und ich glaube, damit haben wir es, oder Christian?
Genau, damit haben wir alles gesagt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, macht's gut und bleibt gesund.